das übergeordnete Ziel von Void Zero ist es, eine Unified JavaScript Tools Chain zu bauen. Void 7 ist ja gerade erst released worden. Das Ziel aktuell ist erstmal testen. Wir haben sehr viele Early Adopter schon gehabt. Viele Leute haben berichtet, wie schnell ihre Builds wurden. Es gibt Ideen für ein Vue 4, genau. Die Frage ist halt, wann die Ideen umgesetzt werden, wann es kommt, weil aktuell ist der Fokus noch auf Vapor Mode. Nax 4 ist wirklich einfach zu migrieren. Kann ich nur empfehlen. Und die Entscheidung macht, denke ich, Sinn.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von wahren Podcast-Fans wie euch. Wenn ihr es noch nicht getan habt, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine positive Bewertung geben könntet. Auf den einschlägigen Podcast-Portalen wie Spotify und Apple Podcasts könnt ihr uns gerne ein paar Sternchen hinterlassen, damit das, was wir hier machen, von mehr Menschen gefunden und gehört werden kann. Danke für eure Unterstützung und danke für eure Sternchen.
Revision 673. Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft. Wir sind heute zu dritt. Aus dem Team dabei habe ich den Stefan.
Guten Morgen, hallo.
Und aus dem Norden von mir aus, habe ich dabei den Alex Lichter. Hi Alex.
Hallo, grüßt euch. Schön, dass ich wieder dabei sein kann.
Genau, du warst nämlich schon mal bei uns und zwar war das 2024, warst du einmal bei der 608 für Nuxt und Unshare S für uns und 611 mit SEO und du warst auch bei unserer Jubiläumsepisode 600 dabei gewesen. Das alles ist tatsächlich gar nicht so lange her, aber schon ein bisschen, deswegen würde ich dich nochmal kurz fragen, wer du bist, was du so machst und was sich vielleicht auch in der letzten Zeit so ein bisschen geändert hat.
Ja, absolut. Erstmal noch als kleiner Funfact. Ich weiß gar nicht warum, letztens mal geguckt, so, ihr habt ja eine schöne Seite mit Statistiken beim Working Draft und habe ich gesehen, dass die SEO-Episode in 2024 tatsächlich die meist gedownloadete Episode war. War ich ein bisschen überrascht, habe mich natürlich sehr gefreut. Deswegen umso schöner noch dabei zu sein. Ja, mein Name ist Alexander Lichter. Ich mache ein bisschen Open Source, habe einen YouTube-Channel und bin im Nuxt-Team tätig. Da hatten wir auch schon eine Episode zu rund um Nuxt und Unshare S. Kenne mich so ein bisschen im Vue-Universum aus und möchte das natürlich auch etwas ausweiten auf das ganze JavaScript-Ökosystem und bin seit März dann nicht nur selbstständig unterwegs mit meiner eigenen kleinen Firma an Consulting, sondern bin auch bei Void Zero mit dabei. Das ist die Firma, die Avenue letztes Jahr im Oktober, also 2024 im Oktober angekündigt hat, gegründet hat. Und darum soll es heute so ein bisschen gehen, was da so passiert, was für interessante Dinge da los sind und vielleicht auch einige spannende Themen, die wir hier debattieren und diskutieren können.
Genau, danke dir. Und vor allem aber auch, was es denn überhaupt ist. Denn ich würde jetzt mal in den Raum werfen, dass es einige EntwicklerInnen gibt, die quasi Void Zero benutzen, ohne es aber zu wissen, dass es Void Zero gibt und was das ist. Von daher würde ich dich gleich direkt am Anfang mal fragen, was ist das denn?
Genau, so, das übergeordnete Ziel von Void Zero ist es, eine Unified JavaScript Tools Chain zu bauen. Also, wenn man das sich so in anderen Sprachen anguckt, beispielsweise Rust, man hat da ein Tool, ne, so Cargo, damit kann man alles Mögliche machen, ne, von irgendwie, ich baue meine Applikationen, Dokumentation, Tests, so, ich habe noch ein Command Runner, Task Runner, ähnliches drin. Also, nicht das Problem im JavaScript-Universum, wo ich sagen muss, okay, ich baue mir eigentlich meine Build-Chain so Step-by-Step zusammen. Ich nehme ja irgendwie ein Build-Tool, ne? Ich nehme irgendwie einen Bundler, also früher hat man irgendwie Webpack noch genommen. Mittlerweile nutzen die meisten Leute ja Vite, das wiederum Rollup und ES-Build unter der Haube benutzt. Und dann geht's aber weiter mit, naja, okay, was nutze ich denn für ein Test-Tool? Nutze ja den, jetzt mittlerweile gibt's ja einen nativen Node-Test-Runner, für einfache Sachen ist ideal, oder ein Tool wie Jest oder Vitest und so weiter und so weiter. Das ist also das typische Problem, dass man sagt, wenn ich jetzt ein Projekt starte, so Schritt für Schritt muss ich mir so ein bisschen meine eigene kleine Build-Pipeline zusammenbauen und dann hat man das große Thema Interoperabilität, also passen denn die Tools überhaupt zusammen, kann ich das so zusammen nutzen, gibt's dann da wieder Probleme. Das ist so ein bisschen das Ziel, was Void Zero lösen möchte. Um das Ganze zu realisieren, naja gut, es gibt schon einen zentralen Baustein, so ein bisschen diese, sagt man, das geteilte Infrastruktur des Webs aktuell, nämlich Vite, schon erwähnt, hat ja Avenue, der Ersteller von Vue, auch mit erstellt, als er gemeint hat, so ist Vue CLI eigentlich ganz cool, aber die Erfahrung ist nicht die beste und dann hat er ein bisschen dran gearbeitet und ja, da ist Vita dabei rausgekommen und wie man das so ein bisschen aus der Community kennt, aus der Vue-Community, man geht da ganz gern so den extra Schritt oder die extra Meile, um das Ganze nicht nur für eine kleine Community, sondern das ganze die ganze JavaScript-Community verfügbar zu machen. Das sehen wir eben bei Anjs, bei Viet und auch Vitest natürlich ähnlich. Ja, deswegen ist das so ein bisschen der Start und dann haben wir bei uns einige Leute im Team, viele arbeiten an Rolldown, da werden wir noch ein bisschen drüber sprechen, und OXC, das sind so JavaScript-Tools, die in Rust gebaut sind. Dann haben wir aber auch Teammitglieder von Viet, die direkt an Viet eben arbeiten, da gucken, dass das alles läuft. Wir haben den Lead-Maintainer von Vitest mit an Bord und ich, ja, mache so ein bisschen die Dafür-Geschichte, erzähle so ein bisschen was über die Firma, was so das Ziel ist und beantworte Fragen drumherum. Das heißt, jeder, der eigentlich Viet nutzt oder Vitest nutzt, nutzt ein Tool von VoidZero. Dabei noch wichtiger Disclaimer, das sind alles, also Viet und Vitest, die beiden sind Multi-Company-Projects und Tools, bedeutet also, ja, es steuern da nicht die Richtung bei VoidZero. Bei Rolldown und OXC ist das anders, werden wir gleich noch ein bisschen drüber reden. Aber das ist immer ein wichtiger Unterschied, dass zum Beispiel Viet, da arbeiten Leute, die zum Beispiel ein Core-Maintainer wurde lange von Astro angestellt oder jemand, der bei Stackblitz dabei ist, etc. etc. Also das liegt nicht nur in unserer Hand, das ist auch gut so, weil natürlich es ist ja ein Projekt für die gesamte Community und da ist viel Input wichtig und ist auch rein so vom Machtgleichgewicht ganz gut, wenn dann nicht nur eine Firma überall die Finger im Spiel hat und vor allem die Finger am Drücker.
Jetzt würde ich nur einmal kurz da einhaken, weil du meintest Roll Down und nicht Roll Up. Ich würde nur einmal da kurz anhören, falls man jetzt hinterher, weil ich habe gehört, es gibt beides und ich stolper da jetzt immer die ganze Zeit drüber. Roll Down ist das von VoidZero.
Genau, richtig. Also Roll Up ist der existierende JavaScript-Bundler, der wurde ja mal von Rich Harris, dem Ersteller von Svelte, unter anderem, hat auch ganz viel für die Web-Community schon gebaut. Hat das Ganze erstellt, ging's los. Mittlerweile wird das maintained von Lukas Tegger Atkinson, denke ich. Und von verschiedensten Leuten JavaScript geschrieben. Und die Idee war dann zu sagen, okay, es gibt ja verschiedene Bundler und Build-Tools und Rolldown soll sozusagen das Beste aus allen Welten vereinbaren. Weil sonst können wir einfach sagen, ich nehme jetzt irgendwie Rollup, klatsche da ein bisschen Rust drauf, um das schneller zu machen. Aber das war genau nicht nur das Ziel, sondern Rolldown soll so ein bisschen mehr dahinter machen. Wollen wir da direkt ins Thema mit einsteigen?
Das wäre also eine gute Überleitung. Ich war zuerst leider gemutet, aber ich habe noch eine Frage, bevor wir da reingehen. Und zwar, du hast jetzt einige Projekte genannt, wie die ihr betreut, zum Teil teilweise, was ja eine sehr gute Sache ist, nicht? Aber wie groß ist jetzt die Bude, wenn du sagst, ihr habt da überall die Finger drinnen und ein paar Sachen leitet ihr komplett nicht? Also gerade so Themen wie Rolldown und OXC stellen wir doch als Mehrentwicklung, Entwicklerinnenprojekt vor.
Genau, also 13 Leute aktuell auf der Teamseite. Dann gibt's natürlich hier und da noch Leute, die so ein bisschen Consulting machen. Oder zum Beispiel, wir haben auch eine Kollaboration, Anthony Fu, der auch viel ein Begriff ist, der arbeitet zum Beispiel an DevTools für Viet. Der ist jetzt nicht Teil der Firma, sondern ist eine Kollaboration mit einer anderen Firma, mit Nux Labs.
Mhm.
Genau, aber 13 Leute, die sagen Vollzeit und ich tatsächlich nur Teilzeit, bin zwar 13, aber dann arbeiten.
Richtig. Alles klar, cool. Ja, also für das, dass die Firma erst zu kurz gibt, ist das ja eine beachtliche Größe eigentlich, nicht?
Absolut. Das Spannende dazu noch, es gibt halt viele Leute, die natürlich gerade an den Rust-Teilen davon arbeiten und die haben halt natürlich Erfahrungen in jeglicher Hinsicht. Es gab halt also Contributors, die damals noch zu Roam contributed haben. Es gab Leute, die an verschiedensten Sachen bei ByteDance gearbeitet haben. Die haben ja auch sehr interessante Projekte, was das angeht. Leute, glaube ich, auch so an TurboPack noch mitgewerkelt haben. Also da ist sehr, sehr viel Expertise vorhanden.
Und du hast gesagt, die Ownership von Rolldown und OXC ist tatsächlich bei der VoidZero Company. Also das ist nicht nur gesteuert, sondern das ist euer Projekt, das ist euer Open Source Outlet und.
Also der wichtige Punkt da ist erstmal, ist alles MIT. Genau. Hm. Die Projekte selber liegen jetzt nicht in der VoidZero Organisation. Die haben eigene Organisationen, also genau Rolldown, OXC Project. Links auch bestimmt wie immer in den Shownotes. Und genau, da ist wichtig, dass wir so die Richtung steuern. Ownership ist immer, dass es halt MIT und Open Source ist, erstmal zweitens, aber genau, wir sind letztendlich dafür verantwortlich.
Mhm. Alles klar. War nicht OXC auch ein Projekt, das lange vor VoidZero existiert hat, das vom Entwickler aus, keine Ahnung, wo ist der her? gestartet wurde. Also mir kommt das Projekt natürlich sehr stark bekannt vor, weil es, also jedes RAS-Projekt, das auftaucht, ist irgendwann einmal durch meinen Newsfeed gegangen. Ne? Das ist
das, glaube ich.
Und ich habe gerade einen Kaffee- und Paketlieferung bekommen. Kurz abgelehnt. Aber ich, soweit ich das in Erinnerung habe, ist ja OXC auch nicht nur ein Projekt. Nicht? Also da geht es ja darum, dass du JavaScript, CSS, also diese ganze Minification, Syntax-Parsing-Sache etc. ist ja dort drin. Ey, Moment, wir haben jetzt drei Trajektorien. Gehen wir nochmal kurz einen Schritt zurück, weil wir könnten jetzt über Rolldown versus Rollup reden, wir könnten nur OXC reden. Und was wird das andere?
Lass uns vielleicht ganz oben anfangen,
ja, sozusagen
vom wenigsten abstrakten und dann nach unten gehen. Das ist, ja, das ist immer das Verrückte, weil es so viele Ecken und Kanten gibt und so viel wir reden können. Genau. Fangen wir vielleicht damit an, die Leute, die Beat nutzen, also eigentlich heutzutage jeder in einem modernen Projekt, außer ihr nutzt Next.js, weil, ja, die Vercel wollte nicht auf Beat. Das ist auch öffentlich bekannt. Es gab einen Prototyp, der hat so 80% Next.js abgedeckt. Und die restlichen 20 war so, ja, sehr stark in SWC mit verankert. Das ist ja ein wiederum anderes Rust-Tool, der Small Web Compiler. Und hat der Vercel dann gesagt, so ja, das wird nichts. So eine Angst vor Bugs und Probleme.
Sie haben in die Webpack-Infrastruktur investiert, das ist ja ganz
genau richtig.
Das ist ja im Sinne der Company, dass sie dort noch ein bisschen die Hand drauf haben, nicht? Also.
Das denke ich doch auch. Und ich meine, jetzt TurboPack hat ja mittlerweile Production, alle Tests grün. Das heißt, es war auch ein großer Meilenstein. Und auch mit RS-Pack-Support auf jeden Fall geht man da mehr in die Richtung. Während eigentlich ja der Rest des Ökosystems, also wenn man jetzt wirklich schaut, so von, keine Ahnung, Angular ist wie das Dev-Server und will da noch weiter rein investieren. Keine Ahnung, Vue, Plain React, gab es ja auch die Diskussion mit Create React App und Co. Ja. Svelte, selbst irgendwie Frameworks wie Ember nutzen irgendwie alle Beat und selbst ohne Framework kannst du es ja auch nutzen.
Genau, das würde ich gerade erwähnen. Also das ist ja eigentlich das Geile dran, du kannst ja einfach mit Beat einmal losstarten und du hast dann einen ziemlich simplen ECMAScript-Module-Server, der halt Dialekte kann.
Einfach
also das ist ja, ich habe ja Beat ausprobiert. Tatsächlich, das letzte Mal, wo ich wirklich ein bisschen reingegangen bin in die Beat Internals, war, wie es rausgekommen ist. Nicht? Da habe ich es mit diesen mit Snowpack verglichen, glaube ich.
Oh,
das war
ja
vom Astro-Fred.
Genau, von Fred Cashout, ja.
Genau.
Ja.
War ja das ein sehr ähnliches Projekt, nicht? Aber der Zugang zu Beat war ja halt irrsinnig niederschwellig, nicht? Du hast halt einfach gesagt, hey, das sind deine Files, die existieren als TS-File oder als MJS-File oder was auch immer. Und das Einzige, was das Tool macht, ist, dass es noch in irgendwas konvertiert, das vom Browser konsumiert werden kann. Aber der Modulbaum und so weiter und wie das geliefert wird, das bleibt alles gleich, also sehr, sehr webnah. Ne?
Richtig. Und das ist dann auch, das ist ein guter Punkt, da können wir gleich einsteigen, denn Beat hat eben diese Besonderheit, es ist halt super schnell im Vergleich zu Webpack damals, weil Webpack hat den Ansatz gehabt, okay, ich bundle erstmal, ne, bundle alle Files, muss die irgendwie verarbeiten, gerade so TypeScript zu JavaScript, damit der Browser es versteht, verschiedene andere Sachen, und das dauert ja erstmal. Es dauert eine gewisse Zeit. Beat macht das halt anders, sagt, okay, es gibt zwar ein paar Sachen, die werden sozusagen präpariert oder pre-bundled, aber es gibt keinen richtigen Bundle-Step. Und Beat ist dafür im Dev-Server ES-Build, ist in Go geschrieben, ne, recht schnell auch. Und da ist die Idee, okay, ich habe den Entry-Chunk und alles Weitere löse ich über diese dynamischen Importe. Das ist ja okay, wenn was anderes gebraucht wird, dann lade ich das einfach, der Browser lädt das. Das ist halt ganz cool in Produktion dann eben Rollup, weil ja, ES-Build ist natürlich auch limitiert, hat einen kleineren Scope. Und Rollup hat natürlich eine sehr schöne Plugin-API, also ES-Build hat auch Plugins, aber die Rollup-Hooks, die auch mittlerweile so viel genutzt werden, die sind da recht freundlich und einfach und da kann man sehr einfach Plugins erstellen. Plus Rollup ist natürlich nochmal ein bisschen besser, was so die Production-Bundles angeht, ne, Tree-Shaking etc. etc. Und da hat man so ein bisschen das Problem von diesen, ja, jetzt nutzt man zwei Bundler, einmal für Dev, einmal für Prod. Könnt ihr euch ja denken, die Probleme, oh, was im Dev vielleicht geht, könnte in Prod kaputt gehen, kommt halt drauf an, was es genau ist, wie das aussieht, aber dieses Risiko gibt's immer. Gerade auch für Maintainern zu sagen, naja gut, dann müssen wir aber beides supporten, so vielleicht, keine Ahnung, eine Unified API für beides schreiben, etc. Es gibt aber auch noch anderes Problem von diesem Unbundled-Ansatz. Und der wurde dann so ein bisschen spannender, als Beat auch in die Enterprise-Welt so ein bisschen rübergeschwappt ist. Das dauert ja immer, eine Enterprise ist ja eher etwas langsamer und behäbiger, aber irgendwann kam ja gut, lass mal Beat nutzen. Und wenn du dann aber so 10.000 Komponenten hast und dann noch ganz viele Dependencies, dann ist dieser Unbundled-Ansatz schwierig mit der Skalierung, weil dann hast du auf einmal auch 10.000 Requests. Und wenn man dann noch irgendwie einen Proxy hat, weil ja Corporate Environment, ja, tricky. Dann hat man halt diese Requests und ist erstmal nur für einen Dev-Server, aber man will ja auch Features irgendwie bauen. Dann dauert das halt alles recht lange. Nur die Startups haben üblicherweise. Und diese zwei Punkte haben dann sozusagen einmal halt eben diesen Overhead von gut zwei Bundler unter der Haube. Wie maintaint man das aus jeglicher Hinsicht? Und eben das Thema Inkonsistenzen plus sehr langsame Dev-Server für Enterprise. Da war so der Punkt, lass doch dieses Layer vereinheitlichen. Ne? Also unifizieren. Und da gab es natürlich verschiedenste Ansätze. Da könnte man jetzt sagen, gut, wir nehmen jetzt einfach eins der Projekte, in dem Fall Rollup, weil das ist ja schon in Produktion genutzt, und klatschen einfach Rust drauf. Ne? Schreiben das in Rust neu und fertig. Und genau das ist Rolldown nicht. Also das ist immer ganz wichtig.
Es ist kein 1:1 Rust-Port, weil so kommt es ja jetzt auch rüber. Ne? Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Werbesache, weil das Erste, was dort steht, Speed of Rust, Rollup compatible. Passt, cool. Genau. Weiter lese ich eh schon nicht. Ne? Das ist eh schon viel zu viel Information für einen Freitagmorgen. Ne? Und deswegen habe ich natürlich den Eindruck, passt in Rust neu geschrieben. Das ist ja sowieso ein Meme, nicht? Also rewrite it in Rust. Das passiert immer. Gute Sache, sollte jeder machen, unbedingt, und dann bei mir Workshops einkaufen. Aber super Ding. Aber du hast gesagt, das ist es nicht. Jetzt wäre
genau, ich gespannt, ist ganz wichtig.
Was ist das extra?
Ja, so die Idee ist also, genau, es steht da, Rollup compatible, das ist auch richtig, das war uns auch wichtig, weil die Idee war zu sagen, okay, wir wollen dieses Layer von, also diese Schicht von Weed effektiv vereinheitlichen, zu sagen, ein Bundler. Das bedeutet aber auch, wir wollen jetzt niemanden dazu zwingen, jetzt musst du deine Plugins neu schreiben, jetzt muss hier alle müssen updaten, weil es realistisch passiert halt nicht. Ne? Das dauert Jahre. Ja. Idealerweise, die Rollup API, die ist so kompatibel und so, also anders, die ist so simpel und einfach und so schön zu nutzen. Dann war die Idee, lass die doch einfach weiter nutzen. Also lass uns Rollup-kompatibel bleiben, sodass all die Rollup-Plugins, die es schon gibt, und das sind schon eine ganze Menge, die können einfach weiter genutzt werden. Also auch da natürlich so ein bisschen die Frustration des Nutzers reduzieren. Idealerweise, das wird in Weed 8 der Fall sein, wenn alles gut geht, wird Rolldown dann der Standard-Bundler für Weed und it just works. Ne? Also alles funktioniert so, wie es ist. Aktuell kann man das auch schon austesten. Es gibt ein Paket, das nennt sich Rolldown-Weed, also Weed mit Rolldown. Gibt es einen langen Announcement-Blogpost zu auf der Void Zero-Seite und auch gutes Migrationsguide, weil es gibt natürlich wie immer gerade in der Testphase noch ein, zwei Sachen. Aber letztendlich ist es ein Drop-and-Replacement. Also ich nehme Weed, ich nehme das Paket, was ich in meiner Package.json habe, ich schreibe ein Alias mit meinem Paketmanager, der den ich halt nutze, keine Ahnung, PNPM oder Yarn oder NPM als Override, und dann kann ich schon Weed und Rolldown benutzen. Das ist in einer sehr guten Phase. Rolldown selber als Bundler ist ein Beta und vereinheitlicht das Ganze schon auf dem Level. Das löst halt das Problem, dass man erstmal sagt, okay, zum einen Geschwindigkeit, ne, zum anderen die Inkonsistenzen durch einen Bundler sind halt deutlich weniger und man kann es halt direkt austesten. Kurz aber noch zu der Frage zurück, um darauf zurückzukommen, was mehr als Rollup? Wir haben ja noch die ES-Build-Seite, ne? Da kann man sagen, okay, den Speed von ES-Build wollen wir nicht nur beibehalten, sondern wollen auch schneller sein. Das ist doch der Fall. Es gibt Benchmarks mit allen Bundlern und Rolldown ist der schnellste Bundler, was das da angeht. Auch da gebe ich gerne noch ein paar Links zu dieser in den Shownotes zu finden, für alle Leute, die Zahlen nachlesen wollen. Und das dritte ist Webpack. Ja, jetzt kann man sagen, okay, Webpack ist jetzt ja nicht mehr so super relevant in neuen Projekten, aber was
nicht
Webpack
die neuen, besser macht.
Richtig, in alten noch genug. Und was Webpack aber besser macht als Rollup oder auch ES-Build, ist das Thema Optimierung. Zum Beispiel in Webpack gab es eine schöne Möglichkeit, wie ich meine Chunks definiere, also die JavaScript-Files, die mal rauskommen. Rollup kann das so zu einem gewissen Teil, da gibt es so eine Option, die heißt Manual Chunks, und da kann man so ein paar Sachen angeben, aber es ist nicht so flexibel und ist nicht so granular bestimmbar. Deswegen war da die Idee zu sagen, gut, okay, in Rolldown, wir wollen das Beste aus allen Welten, wir wollen also diese erweiterten Optimierungsfeatures direkt mit im Bundler drin haben, und weil weder Rollup noch ES-Build sagen, wir wollen das unterstützen, hat man eben nicht gesagt, man forkt irgendwie Rollup, macht das Rustified, sondern man baut halt das Ganze mit den besten Teilen der vorherigen, sozusagen Prior Art, der vorherigen Technologien.
Okay. Du hast gesagt, dass Rolldown die gleiche Plugin-Infrastruktur verwenden können soll wie Rollup. Jetzt ist natürlich das Spannende, weil Plugins in Rollup sind ja in JavaScript geschrieben.
Und richtig.
Korrekt. Und wie laufe ich die jetzt in einer Rust-basierten Tool? Ne? Brich ich da aus und lege mich wieder in Node.js, oder habt ihr dort irgendwo eine Embedded Engine, die dort funktioniert? Und wenn eine Embedded Engine, wie kompatibel ist die zu der echten Welt? Ne? Also,
ja.
Das ist eine spannende Frage.
Absolut, absolut. Das Schöne ist, also, die Idee ist, dass eben alles entsprechend JavaScript läuft. Das wird dann auch in JavaScript ausgeführt. Das ist auch in Ordnung. Mhm. Es gibt ja nur ganz viel Optimierungspotenzial. Eine der Sachen ist nämlich, okay, bisher war das so bei Rollup und dann auch entsprechend Beat-Plugins, die werden einfach für jedes File ausgeführt. Man hat dann zwar in einer Funktion, zum Beispiel, ich habe so einen Hook, der sagt Transform, also ich möchte gerne den Code transformieren. Und dann sage ich, oh, wenn das File nicht mit, was ich .view endet oder .ts endet oder nicht den Query-Parameter hat, dann machen wir nichts. Das ist ganz schön. In JavaScript funktioniert das wunderbar. Jetzt hat man nur das Problem, wenn das wirklich für jedes File passiert, ist natürlich der Overhead zwischen der Kommunikation Rust-JavaScript recht hoch. Heißt, eine Sache, die eingeführt wurde, und das ist was, was es in Rollup gibt, das ist was man jetzt schon nutzen kann, um dann einfach sicher und bereit für die Zukunft zu sein, auch in Vite, sind sogenannte Plugin-Hook-Filter. Also statt dass man sagt, ich habe diesen Check mit, oh, endet diese Datei oder endet der Name des Files mit TS in der Funktion selber, in dieser Transform-Funktion, sagt man, okay, ist das jetzt ein Objekt und dann habe ich ein Filter-Objekt und dann habe ich einen Handler. Handler ist die Funktion wie zuvor. Und Filter kann ich sagen, hey, ich filtere nach ID, also nach dem Namen, oder nach dem Code, der drin ist, und kann dann sagen, ich lasse einen Regex laufen oder ich mache irgendwie Glob-Pattern. Und die sind dann natürlich auch wiederum evaluierbar in Rust, sodass man da sagt, okay, der Overhead da ist halt so gering wie möglich. Trotzdem ist es halt möglich für Leute weiterhin Sachen in JavaScript zu schreiben, weil andersrum würde man halt keine weiteren Plugins schreiben. Oder weniger Leute, sage ich mal.
Okay, das heißt, du also der Filter macht ja total Sinn, ne? Also egal wo. Aber du sagst, dieser Filter greift schon, keine Ahnung, dort, wo ich mein File-Glob habe in Rust, hin, schmeißt die Sachen raus, die ich brauche, und dann kommt aber der Teil, wo ich JavaScript ausführen muss. Das heißt, da läuft der Node-Prozess nebenbei, ein Rust-Prozess, die kommunizieren hin und her.
Also genau, die kommunizieren. Das Spannendste da ist auch, es gibt einige Teile, die sehr interessant sind. Nämlich auch das andere ist dann so das Thema Source-Map-Generierung zum Beispiel, oder ich möchte irgendwie meinen AST umbauen, weil wenn ich sage, geht dann natürlich auch weiter, ich nehme meinen Code, ne, meinen, keine Ahnung, Code-String, und den möchte ich in einen Abstract-Syntax-Tree umwandeln, ne, also die schematische Darstellung des Codes. Die ist halt ein bisschen anders auf der Rust-Seite als auf der JavaScript-Seite, und jetzt will man nicht immer Ping-Pong hin und her spielen. Es gibt nämlich eine Technologie, die wir anwenden, und die nennt sich Raw-Transform. Also die Idee ist nicht zu sagen, genau, Raw-Transform, von Rust in JavaScript, Rust in JavaScript, sondern wir nehmen einfach das Ganze, was in Memory ist, packen das in einen Shared-Array-Buffer, senden das rüber. Und von da aus kann man halt ganz viele Sachen machen, wie, okay, wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt durch diesen Abstract Syntax Tree gehen und ich habe so ein Visitor-Pattern, irgendwie klassisch bei, weiß ich, Linting oder ähnliches, dann kann ich vielleicht auch sagen, ich deserialisiere nur die Nodes, die mich interessieren. Ich kann das lazy machen.
Okay. Also du brauchst nicht den gesamten NAS transformieren, sondern nur da, wo du gerade bist und dort gerade hingreifen willst, nicht?
Genau.
Du hast gerade Shared Array Buffer gesagt, wie kommuniziert ihr zwischen Rust und JavaScript? Ist das über, also Ist JavaScript der Host-Prozess, der noch Rust aufruft?
Nee, es müsste andersrum sein. Also
es muss schon andersrum sein.
Ja, okay. Genau, richtig.
Okay.
Und dann gibt es natürlich weitere Sachen, die man machen kann. Sowas wie, wenn ich jetzt in einem dieses Transform-Thema, ne, wie transformiert man Code, dann gibt es üblicherweise Magic String, nennt sich das, ein Paket, dass ich sage, ich habe jetzt meinen Source-Code, dann möchte ich was ändern, dann apply ich das. Da gibt es auch Ideen, dass man sagt, okay, man möchte da eine API für schreiben, aber diese ganzen Transformationen, die sollen dann halt auch auf der Rust-Seite passieren. Also ich gebe effektiv nur die Instruktion rüber und mache das nicht in JavaScript. Da gibt es auf jeden Fall einige Sachen, die wir uns anschauen, wo das performance-technisch einfach noch besser wird. Aber allein, dass man sagt, der Hauptteil ist in Rust geschrieben und die Plugins für die paar Files und die Szenarien sind abgedeckt. Und alles, was zum Beispiel wie nativ ist, ist auch in Rust geschrieben. Sowas wie Resolving, Aliasing etc., Reporting. Da kann man halt schon recht viel abdecken, sodass nur noch ein kleiner Teil dann dazukommt. Und mit den
Es ist spannend. Also ich sage mal, Memory Sharing zwischen zwei Prozessen ist jetzt keine einfache Sache, das sauber und richtig zu machen. Also da bin ich interessiert. Vielleicht machen wir noch off the record, dass man ein paar Seiten im GitHub-Projekt sagst, weil das würde mich jetzt echt interessieren, wie dort die Kommunikation stattfindet.
Absolut.
Aber es ist sehr interessant, ne? Denkst du, es wird dann auch einmal möglich sein, wenn ich sage, okay, ich bin Rust-fähig, ich kann Rust-Plugin schreiben, die, keine Ahnung, in einer WebAssembly-Sandbox oder so weiterlaufen, hinzuzufügen. Weil tatsächlich ist ja dann, je umfangreicher diese Transformation ist, wird es halt auch in JavaScript auch wieder zum Bottleneck.
Und das richtig.
Das wird vermeiden. Ne?
Das wird möglich sein. Aktuell ist die Plugin-Infrastruktur aber noch nicht fertig. Also gerade wenn man da sagt, okay, ich habe da Interesse dran, am besten auf den Roadrun-Discord kommen, da sind die Entwickler auch mit quatschen, Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man sagt, genau so, gerade kostspieligere Transformationen könnte man dann irgendwie entsprechend als Plugin auslagern.
Okay. Cool. Ja. Wir haben jetzt sehr viel über Abstract Syntax Trees und so weiter gelesen. Nicht? Du wirst ja wahrscheinlich dann Lexapasi-Implementierung haben, nicht? Und die, denke ich mal, wenn sie irgendwie mitdacht haben, wird die nicht in OXC und in Rolldown separat entwickelt, sondern das ist irgendwie ein geteiltes Projekt. Ne?
Also jetzt, das genau, perfekte Überleitung. Ja. So ist es, denn Rolldown selbst nutzt eben den Oxidation Compiler, den Spring OXC. Das Logo, ich finde immer die Story ist so gut dazu, es ist ein Anker. Der Anker ist braun, weil der ist rostig.
Ja.
Und na, wie entsteht Rost? Durch Oxidierung, deswegen Oxidation Compiler.
Ja, genau. Ich bin jetzt seit 5 Jahren in der Rust-Community tätig. Wir haben Oxide Computer, die Oxidation Conf, es ist.
Ja. Es ist wie jemand, der so aus dem JavaScript-Universum kommt, einfach nur so, es ist mega lustig.
Ja. Consulting-Bude, die Corrode hast, weil Korrosion ist ja
auch gut.
Ein Nebeneffekt von Rost. Ne? Das ist schon, nein, schon gut. Da.
Die Wortspiele, herrlich.
Das Wunderschönste war, ich habe jetzt mit den Leuten von Volvo geredet und sie waren sehr happy, dass sie endlich Rost in Volvo-Autos haben. Also Rust in Volvo-Cars, das war herrlich.
Herrlich, ja, das glaube ich.
Na, find mal die Spitze.
Genau, da haben wir eben entsprechend das OXC-Projekt und das ist auch so ein Thema, genau, ein Compiler. Jetzt sind wir auch so, ja, okay, was passiert da? Ist effektiv ein Set von JavaScript, also von Tools fürs JavaScript-Universum in Rust geschrieben. Genau, und das enthält natürlich auch einen Parser, der ist komplett spec-compliant, also alle Stage-4-Tests funktionieren da, ist ja auch super wichtig, alle Conformance-Tests, und der ist halt auch wirklich schnell. Also die Idee ist auch von OXC zu sagen, das sind so die schnellsten Tools mit, die halt auch gut funktionieren. Wir hatten SWC vorhin schon erwähnt, im Thema von sehr stark mit Next integriert, ist ja auch im React-Universum immer eine gute Möglichkeit zu sagen, ich nehme keinen Babel oder ähnliches, und der Parser von OXC ist 3-mal schneller als SWC. Der SWC auch in Rust geschrieben, also da sieht man auch schon, das ist nicht nur die Sprache, ist auch mal ganz nett. Und da kommen noch weitere Sachen hinzu, ne? Also auch das Resolven, jetzt sage ich, habe da irgendwie einen großen Modulgraph, ich muss erstmal die Files entsprechend finden, ich sage, ich mache einen Import oder ein Require oder ähnliches. Es wird sowohl ECMAScript-Modules als auch CommonJS supported, also ne, Imports und auch das gute eben gerade Require oder Module.exports, eben auch ein Bundler, das ist beides möglich. Natürlich, idealerweise heutzutage sollte man nur noch ESM verwenden, wenn möglich, aber React alleine.
Ja, wenn möglich, du sagst es ja schon. Ja. Also wir haben es ja auch vorhin gerade schon mal gesagt, bei neuen Projekten hast du halt Vite, aber es gibt halt viele alte. Und es gibt wirklich viele alte, und es ist ja auch jetzt kein, man kann sich ja da nicht hinsetzen und sagen, ich refactor das jetzt mal alles. Du musst dir jedes Mal abwägen, lohnt sich das jetzt oder ist es auch irgendwie egal, weil es ja irgendwie so weiterläuft.
Genau, was ist der Business-Wert? Das ist ja auch mal so ein Punkt, weil man wird ja nicht nur bezahlt und sagen, ich mache das alles schön und neu, sondern klar, wenn man jetzt sieht, okay, wenn ich das jetzt von CJS auf ESM konvertiere, ist es auf einmal dreimal kleiner und auch schneller, ist es super. Spannend ist es bei sowas halt bei Libraries. Ne? Wenn man sagt, ich habe eine Library, die wird von voll vielen genutzt und die ist halt CommonJS, dann kann ich die halt nur sehr begrenzt tree-shaken, also ungenutzten Code entfernen, Dead Code Elimination und Co. Und mit ESM ist das deutlich einfacher. Rolldown hat vor ein paar Tagen offiziell jetzt auch CJS Tree-Shaking implementiert. Hauptsächlich, wir haben schon drüber geredet, ne? React als Dependency ist kein ESM, wird wahrscheinlich auch nicht so schnell ESM werden. Ja, da braucht man also auch ein bisschen Optimierung dort, gerade wenn es halt so die populärste Lösung ist im Ökosystem, was so Frameworks angeht. Genau, aber natürlich ESM hauptsächlich ist so die Idee. Und dann gibt es noch andere Sachen. Wir haben einen Transformer, weil was man auch machen möchte, ist ja zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Browser-Target oder ein Node-Target, sowas wie, ich möchte gerne Node 16 und jünger supporten oder, keine Ahnung, Chrome 140, was auch immer. Dann gebe ich das Ganze an und idealerweise möchte man ja Syntax-Lowering haben, also sowas wie, oh, Optional Chaining geht in, Node 14, ich will Node 14 damit supporten, dann wird das entsprechend gepolyfilled, wenn möglich. Ne? Proxies und sowas kann man ja nicht polyfillen. Aber wenn möglich, soll das entsprechend machbar sein. Und das ist halt auch mit eingebaut. Da gibt es einen OXC-Transformer für, genauso, ne, TypeScripting und Co. Und supporten tut das Ganze TypeScript, JSX, natürlich normales JavaScript auch. Und ist halt auch Babel kompatibel. Und man kann sogar die DTS-Files damit erstellen, also die Declaration-Files für TypeScript auch recht schnell.
Weil jetzt gerade Pause ist, springe ich jetzt mal rein und gehe nochmal komplett zurück. weil ich wollte bei Vite nochmal was nachfragen.
Jo,
es gibt jetzt eben das Package Rolldown Vite, was man schon mal ausprobieren könnte. Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, mit Vite 8 kommt das dann sowieso mit Rolldown.
Genau, also Vite 7 ist ja gerade erst released worden, so vor ein paar Tagen, Wochen, sowas in der Richtung.
Man nur immer diese Episode wieder released
wird. Genau, ja, richtig. Und wann auch ihr die hört. Also vielleicht ist Vite 8 schon draußen, man weiß ja nicht. Aber das wird auch ein bisschen dauern. Genau, die Idee ist, also das Ziel aktuell ist erstmal testen. Wir haben sehr viele Early Adopter schon gehabt. Viele Leute haben berichtet, wie schnell ihre Builds wurden. Excalidraw als App ist vielen Leuten vielleicht ein Begriff. Da haben wir uns das Ganze mal angeguckt und haben einfach mal 16-fache Bildzeitverringerung gesehen. Also nicht 16%, sondern wirklich 16 mal schneller beim Bauen. Und haben dann entsprechend das Ganze mit Rolldown Vite mal getestet. Auch verschiedene andere Firmen. Da gibt es so eine schöne Repository, die nennt sich Rolldown Vite Perf Wins, haben da eingetragen, okay, wie sieht das aus? Einmal Vite vorher, dann mit Rolldown Vite und dann haben wir noch so eine experimentelle Flag für die nativen Plugins. Die sind aktuell noch experimentell, weil die noch nicht 1:1 den gleichen Output liefern. Könnte also Probleme geben, in den meisten Fällen geht aber alles gut. Und ja, das sind immer schon recht coole Improvements. Also da ist die Idee, wirklich testen, wenn ihr ein Vite-Projekt habt. Das ist auch wirklich egal, welches Framework ihr da nutzt. Also ob ihr da sagt, ihr nehmt vielleicht gar kein Framework oder egal ob React, Vue, Svelte, you name it. Aber Angular könnte es ein bisschen tricky sein, weil die nutzen ja ES-Build für ihren Build-Prozess. Da hilft es nicht so viel. Dadurch, dass die meisten Gains aktuell einfach im Build sind, könnt ihr es entsprechend austesten. Und schreibt gerne auf Social Media oder macht ein PR in die Repo. Sagt, hier, wir haben es ausgetestet, das sind unsere Zahlen. Immer gerne. Sowas wird gern gemerged.
Ja, bei GitLab hat es ja ein Kollege von mir auch ausprobiert und hat herausgefunden, dass bei uns der größte Win der Speicherverbrauch ist. Und ich glaube, da wurde fast 100 Mal weniger, also irgendwas von 5 GB auf 400 MB. Ich werfe jetzt die Zahlen im Raum, die stimmen
nicht. Nein, es klingt nach einer realistischen Grace. Also
ja, weil wir haben einen riesigen Monolithen, das muss man da an der Stelle
sagen. Nein, und JavaScript-Heap lässt sich halt prinzipiell einmal aufhören. Das
absolut.
Ist das Erste, was es macht.
Das hatte ich auch so verrückt. Also das, ich hatte das ja auch gelesen. Das Lustige war da, ich habe den PR irgendwann gefunden, weil ich hatte gesehen, dass er ein Issue aufgemacht hat in der Rolldown Vite Repository. Und dann hatte ich mir den MR heißt ja auf GitLab, ne, den Merge Request angeguckt. Das ist wichtig.
Ich habe schon hat geschrieben.
Wurde gerade genau. Sehr gut. Ich habe bevor ich es gelesen habe, bevor die Nachricht kam. MR.
Das große Ding.
Ja. Den Merge Request. Weil es ja gemerged werden.
Ja, komm schon, du Finger von der Vanessa, ey, wenn man das falsch brandet, da geht's ab.
Ja, den habe ich auf jeden Fall angeguckt und dann ging es auch so ein bisschen drum, ja, hier hast du das mal ausprobiert und was geht denn nicht und so ein bisschen hin und her und dann auch so, ja, okay, Sachen funktionieren, jetzt gab irgendwie noch ein Lightning CSS ein Problem und da noch eine Kernel Panic. Die wurden aber alle recht schnell behoben, was auch immer sehr schön ist. Wir sind da eigentlich sehr responsive. Also wir antworten sehr schnell und fixen auch Sachen sehr schnell. Und
ich war total begeistert bei dem MR, weil normalerweise, wir haben jetzt auch Jest 29 und jetzt gibt es Jest 30 und dann ist wieder, können wir drauf migrieren. Wir
was ist Jest?
Du meinst das ich andere
Vitest?
Jest ist ja Technical Debt. Also ja. Von dem her.
Also wir haben da so ein
Technical Debt und Technical Debt, aber das ist ein anderes.
Nee, jetzt aber jetzt for real. Also wir haben jetzt fast 29, es gibt jetzt fast 30 und dann ist die Frage, okay, da fehlen jetzt nur 130 Specs. Also wir haben viele, ich kann euch jetzt nicht mal die Zahl sagen, so viele. Aber lohnt sich es überhaupt, die zu fixen? Weil sinnvoller wäre es ja eigentlich auf Vitest dann zu gehen.
Ja.
Aber vielleicht gibt es da dann auch wieder Migrationsproblemchen und sowas. Ich weiß gar nicht, wer jetzt da gerade so sein Köpfchen drauf hat, wer dafür gerade verantwortlich ist. Aber es ist halt immer so ein bisschen ein Auffall. Und als dieser MR geöffnet wurde mit Vite und Rolldown, dann war das, oh ja, das läuft eigentlich so ganz gut. Und dann kam der Alex Lichter daher und hat uns auch nochmal mit ausgeholfen. Ich weiß überhaupt nicht, wie du da mal kurz, also das ist ja wirklich ein super Job, den du da machst, weil
danke.
Das hat natürlich auch den Vorteil, wenn man Open Source ist, dann bekommt man halt auch Hilfe aus, plötzlich von außen. Dann
absolut.
Muss man sich gar keine Hilfe reinholen, dann kommt die plötzlich. Und genau meine große Frage wäre jetzt für alle, die jetzt dazuhören und sich denken, boah, ich will das auch, aber ist das eine Migration, die jetzt tatsächlich vielleicht bei allen so ein bisschen einfacher geht oder müssen wir jetzt so ein bisschen Angst haben, wenn Vite 8 rauskommt, dass wir bei manchen Repositories auf Vite 7 bleiben müssen, weil das bei uns irgendwie mit Rolldown funktionieren wird?
Genau, das Einfachste ist, die Angst zu nehmen und einfach mal zu testen. Ich würde sagen, in den meisten Fällen sollte das kein Problem sein. Das ist ja auch gerade die Idee, weshalb es nicht einfach sofort in Main Vite reingemerged wird, sondern weil es ein separates Paket gibt, zu sagen, okay, guckt euch das mal an, testet das mal. damit wir auch einfach sicherstellen, die weirdesten Use Cases sind zumindest bekannt oder da kann man sagen, okay, hier gibt es irgendwie noch ein Problem, weil da wird was ganz Komisches genutzt, etc., etc. Also die Idee ist für Vite 8, dass es wirklich ohne große Aufwände passieren soll. Jetzt hatten wir zwar das Thema Chunking ja vorhin erwähnt, ein Webpack. Vite hat ja aktuell auch eben diese Manual Chunks API. Die wurde erst von Roll-Down nicht supported. Mittlerweile gibt es da auch einfach einen Support für zu sagen, okay, es klappt halt, aber nutzt lieber unsere neue flexible API. Also wir versuchen da auch so backwards compatible wie möglich zu sein. Einfach um eben diesen Churn beim Wechseln zu reduzieren. Ne? Einfach dieses, okay, ich mache das jetzt und okay, es geht nicht. Ah, Idealfall so sein, ich bumpe meine Major Version, ich lese mir dieses Simple Migrationsguide durch, einfach zu gucken, was muss ich denn eigentlich wirklich machen. Und das Schöne ist, wenn man halt wieder auch da ein Framework nutzt oder ein Meta-Framework nutzt, bei Nux zum Beispiel, das Svelte-Kit, die migrieren halt alle schon rüber. Also die gucken alle schon, okay, wenn ihr Roll-Down-Read aktuell habt, dann werden bestimmte Sachen anders gesetzt. Heißt, ihr könnt das auch alles schon mit den Frameworks nutzen. Hier und da muss man vielleicht mal eine andere Endvariable einstellen, aber die Idee ist auch da, dass dann viel frühzeitig schon migriert wird. Und dann, wenn wirklich das Ganze stabil ist, ja, dann wird halt einfach nur die Flag umgestellt oder die Flag klappt halt nach wie vor noch und it just works. Also probiert's am besten schon mal aus und wenn es Probleme gibt, sagt ihr uns, weil dann können wir die lösen, bevor ihr wirklich migrieren müsst. Das ist, glaube ich, die einfachste Antwort. Aber im besten Fall, ich habe halt von ganz vielen Leuten gelesen, ey, unproblematisch, it just works und so soll es auch sein.
So soll es wirklich sein. Und jetzt würde ich mal vorschlagen, wir können mal wieder zu dem vorherigen Thema zurückkommen, bevor ich da hier eingesprungen bin. Waren wir schon bei Tears Down? Das hattest du hier auch noch.
Nee, wir waren noch bei OXC so ein bisschen, weil es ist halt auch ein riesiges Projekt. Ne? Wir hatten gerade über den Transformer geredet, dass er sagt, okay, der kann auch JSX transformieren. Das ist auch bei Rolldown so, also braucht jetzt kein Plugin, um zu sagen, ich handle jetzt mein JSX in JavaScript um, sondern das klappt auch einfach out of the box, was sehr angenehm ist. Ist auch tatsächlich die Idee, dass einige dieser typischen gewollten, naja, de facto Standards einfach in Rolldown mit drin sind. Genauso das Thema Hot Module Reload. Vite selber ist aktuell für das Hot Module Reload verantwortlich und die Idee ist, dass auch das integriert wird in Rolldown, dass man da sagt, okay, wenn ich Rolldown ohne Vite nutzen würde, könnte ich auch einfach HMR haben, was ja ganz nett wäre. Aber auch auf den Low-Level-Teil nochmal da, also auf OXC zurückzukommen, die wichtigsten Komponenten so intern für Rolldown auch, die könnt ihr selber nutzen, wurden schon genannt. Also wenn ihr sagt, ihr müsst zum Beispiel Code transformieren, wir haben das zum Beispiel in Nux selber, kann ich ein bisschen da erzählen, dass wir sagen, wir haben Komponenten, wir würden gerne Metadaten extrahieren. Das heißt, wir müssen ein Abstract Syntax Tree erstellen, ne? Also wie gesagt, Code schematisch umwandeln und dann durchlaufen, bestimmte Sachen uns angucken. Und das macht man dann, hat man vorher gemacht, sowas wie mit Acorn zum Beispiel und dann irgendwie einem Walker wie ESWalker, I think, oder ESWalk oder so. Und mittlerweile kann man einfach sagen, gut, das tausche ich für OXC aus und das Ganze funktioniert einfach deutlich schneller. Heißt dann, Bildschritte werden deutlich zügiger, auch für Endanwendung. Ja, das heißt, sollte ich irgendeinen Case haben, wo ihr sagt, ich muss irgendwas parsen, transformieren, Syntax-Lowering betreiben, etc., guckt euch das gerne mal an, ist recht nett zu nutzen. Auch da, wie gesagt, passiert noch recht viel, also auch performance-technisch, so diese Verbesserungen, die wir bisher gesehen haben, die sind gut, aber das ist noch nicht das Ende. Man will ja erstmal auch Sachen stabil bekommen, Battle-Testen, etc. Und ich glaube, von da die letzte Sache, die auch wichtig ist für Rolldown selber, dann können wir noch über zwei Sachen reden, die mehr spannend für die Entwickler sind, nicht nur für die Framework-Entwickler, sondern so für die App-Entwickler. Also die meisten Hörer, würde ich behaupten. Erstmal ist eine zum Rolldown noch der Minifier. Ist auch immer ein großes Thema, ja, Code Minifying. Der ist im Alpha-Status aktuell, ist by Default an in Rolldown. Heißt, ihr könnt aber auch sagen, ich nehme SBC, ES-Build, was auch immer. Da gibt es ein schönes Benchmark, wo es darum geht, okay, wie gut sind denn die Minifier? Und da ist so die Stat immer entweder, okay, wie schnell und natürlich, wie gut werden die Files komprimiert. Und der OXC-Minifier ist weder der schnellste, noch der am besten komprimiert. Liegt aber auch daran, dass die schnellsten meistens nicht so gut komprimieren und wiederum andersrum, die am besten komprimieren, sind halt sehr langsam. Und der OXC-Minifier hat da so eine gute Mittellinie, also er ist schneller als ES-Builds, macht aber auch kleinere Files. Da ist natürlich trotzdem die Idee, da arbeiten wir weiter dran, das Ganze noch weiter und besser zu machen, dass wir dann auch an zum Beispiel SWC rankommen, weil die Minifier auch und sind da recht gut dabei. Deswegen ist noch ein Alpha, da gibt es verschiedene Sachen, die noch gemacht werden. Es funktioniert aber, also wir hatten, keine Ahnung, irgendwie zwei Issues, die recht schnell behoben wurden, wo es wirklich echte Probleme gab bei Minifying. Wenn man damit Probleme aber hat, einfach das Ganze ausstellen. Wichtig natürlich, die Production Bundles testen, und dann einfach einmal gucken und nicht die User testen lassen.
Ah, das ist mein Test dort. Also ich schreibe keine Tests, ich teste beim Kunden. Jetzt kommt, wird schon irgendwie funktionieren.
Ja, solange man Error-Tracking hat, dann sieht man das vielleicht auch, bevor der Kunde anruft.
Das ist unser Bread and Butter, also von dem her.
Klar.
Aber nein, wir testen schon. Es ist nur ein Running Gag, den ich mache.
Ja, das ist jetzt noch, das ist auf der Aufnahme. Das schneidet man weg mit, das war nur schwer.
Wir testen schon, das wird rausgecuttet, genau. Ja.
So, du hast gerade uns angeteasert, mit was jetzt tatsächlich noch interessant ist für die App-EntwicklerInnen.
Genau, das wird jetzt ein bisschen weniger rumgenörde, obwohl, kann ich nicht garantieren. Und zwar das eine ist Linting, ja, großes Thema, weil die Idee ist, so ein bisschen OXT soll auch die ich sag mal, das Fundament sein für diese vereinheitlichte Toolchain.
Also kein ESLint dann mehr.
Genau, kein ESLint dann mehr. Wir haben OXLint oder OXLint. Die Idee war da, ne, ist in Rust geschrieben, klar. Aber wir haben mehr als 500 Regeln. Wir, meine ich nicht nur Leute von Void Zero, sondern es ist ein großes Community-Projekt. Das hatte Stefan auch anfangs schon gesagt. Es gibt da richtig viele Contributor, die auch im Team sind, nicht bei uns angestellt sind, von Leuten, die bei GitHub arbeiten und contributen zu around the world. Genau, wurden Regeln rüberportiert. Also die beliebtesten recommended Regeln von vielen ESLint-Plugins, natürlich den ESLint-Core-Regeln etc. Es gibt drei Ausnahmen, die wir aktuell nicht unterstützen. Das eine sind Type-Aware-Linting-Regeln, also alles, wo man TypeScript-Types verbraucht, ist halt das Problem. Man muss dann die Typen auch evaluieren und dann muss man auf den TypeScript-Compiler sich verlassen. Der ist halt sehr langsam, was auch ein übliches Problem ist, wenn man Linting aktuell nutzt mit irgendwie den TypeScript-ESLint-Regeln, was auch viele Leute frustriert. Deswegen, das ist erstmal raus. Da gucken wir uns aber, haben wir auch eine Roadmap für, sagen, das kommt in der Zukunft, dass wir das dann mit zum Beispiel TSGO integrieren oder es gibt TSS-Lint, also mit 2S von Johnson aus dem Vue-Team. Das ist eigentlich der schnellste Type-Aware-Linter, den es aktuell gibt. Da gucken wir so ein bisschen, was möglich ist und wie man das sinnvoll integriert. Kann aber noch ein bisschen dauern. Das zweite sind Stylistic Rules, also alles mit, keine Ahnung, wie soll mein Indent sein, wo sollen Klammern gesetzt werden, etc. Das hat ESLint ja auch irgendwann verbannt. Gibt viele Leute, unter anderem Josh Goldberg, die sagen ja, ESLint nicht als Formatter. Andere Leute wiederum sind da andere Meinung. Beispielsweise Anthony Fu hat dann gesagt, okay, ESLint schmeißt die Regeln raus. Ich mache ein neues Paket, ESLint Stylistic Rules, die werden auch von vielen genutzt, zum Beispiel von Anthony Fu selber, seiner Config, die super beliebt ist. Da gibt es entsprechend unterschiedliche Meinungen. Bei uns haben wir gesagt, okay, das kommt in den Formatter irgendwann, das ist der zweite Teil.
Ja, das war nämlich genau meine Herangehensweise gewesen, weil normal, also die Diskussionen, die ich schon geführt habe, wie JavaScript-Code zu formatieren ist, die sind unendlich und der Sinn dahinter ist minimalistisch, nicht? Weil ganz ehrlich, irgendein Default-Formatting. Es ist mir eigentlich total egal, wie das formatiert ist, solange es irgendwie einheitlich ist und die nicht einen Context-Switch braucht, nur weil auf einmal die Line-Länge ist oder irgendwelche Strukturen dort verwendet werden, weil alles andere ist glaube ich, eine Fleißaufgabe. Aber gut, das sind die Diskussionen da, die sind einfach und die können unendlich sein und Leute wollen ja gerne über solche Sachen diskutieren, nicht? Weil's so niederschwellig sind.
Ja.
Aber in Wirklichkeit, nein, also wenn du einmal mit einer Programmiersprache gearbeitet hast, wo Formatting erledigt ist, wirst du dir so die Diskussion nicht mehr geben, ob das jetzt Go, Rust ist oder tatsächlich hat ja das Java schon in den späten 90ern gehabt, dass sie einfach gesagt haben, hey, das ist unser Guide.
Ja,
so wird das formatiert und Eclipse macht es und fertig. Ne? Und von dem her, das würde ich eigentlich auch von einem modernen JavaScript-Toolchain erwarten und gesagt, hey, formatierst du, wie du denkst, dass das ist. Klar gibt es andere Meinungen. Da gibt es das wunderschöne Zitat vom Rock Riesemann, der Go-Fund gemacht hat, das Go-Formatting-Tool, der hat gesagt, Go's Formatting is nobody's favorite, but Go-Format is everybody's favorite.
Ja.
Weil es genauso ist. Also es schaut halt nicht so aus, wie es du gern hättest, aber es ist wurscht. Es schaut zumindest überall gleich aus und es ist erledigt. Das ist ein Problem weniger.
Korrekt.
Und das gehört meiner Meinung nach auch nicht in der Linting ein. Linting soll mir Schwachstellen im Programm geben und nicht irgendwie eine Meinung anzeigen, wie Sachen zu formatieren sind. Nicht? Also das ist...
Das ist auch sehr spannend. Ja. Das ist ein guter Punkt da, nämlich bei OXLint gibt es verschiedene Kategorien für Regeln und die größte ist tatsächlich Correctness. Also genau das. Das Programm soll korrekt laufen, wir wollen Fehler vermeiden.
Ja.
Es gibt dann noch so andere Kategorien wie Performance oder bestimmte Restriktionen, so sind die API nicht oder ähnliches, aber das wäre es dann auch. Ja, das heißt auch da, wie du schon gesagt hast, Linter-Fokus auf Correctness und alles, was mit Formatieren angeht, soll den Formatter der Formatter, während OXLint oder OXLint ist mittlerweile 1.0, ist da. OX Format ist noch Work in Progress, weil Formatierung ist halt nicht einfach. Spannend ist, es wurde sich darauf geeinigt, dann zu sagen, gut, das soll prettier compatible sein, nutzen eh schon viele Leute. Damit hat man auch das Thema, was soll man denn nutzen, so ein bisschen geklärt. Es gibt dann so ein paar Regeln, wie zum Beispiel das Sortieren von Imports, wo man auch so ein bisschen Analyse braucht, weil je nachdem, welche Reihenfolge du Imports machst, können natürlich, je nachdem, wie Dependencies wo geladen werden, kann es ja zu Problemen führen. Heißt, da braucht man so ein bisschen mehr Analyse. Aber das ist auf jeden Fall auch was in den Format am Ende kommt. Mhm. Und dann eben alles Stylistic dann damit rein. Ja, der, wie gesagt, ist noch Work in Progress. Also ist wohl so ein bisschen prototypisch schon gearbeitet. Da ist aber sind ein paar Leute bei uns in der Firma mit dran, das voranzubringen. Bei OXLint sei noch eine Sache gesagt, und das gilt generell für OXC an sich. Der Fokus ist JavaScript und TypeScript. Also was aktuell nicht geht, ist sowas wie, ich möchte CSS minifyen oder ich möchte HTML minifyen oder linten oder was oder ähnliches. Das ist also wichtig. Sorry, fürs Linting, fürs Minifying, nicht fürs Linting. Genau, möchte HTML, CSS, Linten geht nicht. Custom Components sind auch schon schwierig, so, keine Ahnung, Astro Components, Vue zählt da auch mit rein. Da gibt's teilweise Support für, auch bei Svelte, dass man sagt, den Skript-Teil, kein Problem, machen wir. Alles andere erstmal nicht, weil da müsste man ja wiederum den Parser für die Templates in Rust bauen oder eine Möglichkeit haben zu sagen, ich transformiere die Komponente in JSX und wende dann JSX-Regeln an und mappe das wieder zurück. Da gibt's einige Ideen, das ist auch auf der Roadmap, aber aktuell eben nicht supported. Und das Letzte, was sehr cool ist, Migration ist recht einfach. Es gibt ein Migrationsskript, könnt ihr ausführen. Kann man einfach sagen, hier ist meine ESLint-RC, generieren wir daraus bitte eine OXLint-RC.json, das generiert. Und falls es Regeln gibt, sowas wie ne Custom Rules, kann man auch noch ein bisschen drüber reden, weil OXLint, da sind wir gerade dran, so eine Custom Rule API zu schreiben, dass es auch schnell klappt, weil es soll ja idealerweise interoperabel sein mit ESLint, aber auch nicht so langsam. Gucken wir also gerade, wie das sinnvoll funktioniert. Und aktuell gibt es das eben noch nicht, deswegen kann es sein, keine Ahnung, 5 bis 10 Regeln, die ihr vielleicht habt oder hunderte, kommt bei euch auf die Firma drauf an, wie viele Custom Rules ihr habt. Die müssen weiterhin in ESLint laufen. Aber da gibt's ein Plugin für, das nennt sich ESLint-Plugin OXLint, ist ein bisschen confusing. Da ist die Idee zu sagen, automatisch alle Regeln, die es in OXLint gibt, werden in eurer ESLint-Config deaktiviert, dann könnt ihr es auch im Tandem laufen lassen. Airbnb zum Beispiel nutzt OXLint, um Barrel-Files zum Beispiel zu checken, dass man sagt, keine Ahnung, Cyclical Imports, also zu sehen, gibt's irgendwelche zyklischen Abhängigkeiten, wenn ja, dann reportet das oder eben entsprechend die nicht gewollten Barrel-Files mit den ganz vielen Exports. Und das klappt natürlich gerade bei riesigen Anwendungen deutlich schneller, wo dann ESLint eher ein Timeout rennen würde. Insofern, das sind so 50 bis 100 Mal schneller als ESLint, doch da nicht Prozent, wirklich Fach. Und das ist natürlich super hilfreich bei großen Anwendungen. Ansonsten so Preact, Shopify, Bun, die nutzen auch alle OXLint. Also teilweise eben Open Source, Preact und OXLint als Projekte. Und Shopify als Firma eben auch in ihrer großen Anwendung.
Mhm. Wenn ich jetzt ein Repository habe, das noch mit Webpack gebundelt wird, kann ich dann aber trotzdem OXLint verwenden? Ja, oder
das kannst du.
All diese Sachen, über die wir heute gesprochen haben, kann ich so als App-User so das mal ansehen, dass ich die alle so in Bits und Pieces irgendwie verwenden kann und die nicht unbedingt diese ganze Chain sofort alles migrieren muss?
Richtig, genau. Also das sind aktuell auch eben so ein bisschen die Bestandteile, die dann irgendwann in diese vereinheitlichte JavaScript-Toolchain reinkommen. Es wurde halt noch nicht vereinheitlicht, weil es Ziel ist ja erstmal an den Sachen zu arbeiten, damit sie da sind und dann vereinheitlicht werden können. Richtig.
Jetzt habe ich mich gerade gefragt, falls vielleicht ist ja bei irgendjemanden von Webpack auf Vite noch kompliziert, aber vielleicht hat man da auch noch ESLint 8 rumhängen und denkt sich jetzt, ach mal, jetzt müsste ich mir eigentlich mal die Zeit nehmen, auf ESLint 9 zu upgraden. Aber stattdessen könnte ich mir eventuell die Zeit nehmen, nicht auf ESLint 9 zu gehen, sondern auf OXLint.
Absolut, so ist es. Und das sollte recht schnell funktionieren durch das Skript. Ist das echt, echt einfach. Also ich habe das zum Beispiel bei Nux.
Ist auch von ESLint 8 aus, ist es denn einfach.
Genau, von der ESLint 8 ist es gar kein Problem, richtig. Ich hatte das mal bei Nuxt ausgetestet, da haben wir zwar schon auch das erste Modul recht neu, aber da auch einfach gesagt, okay, wie geht das? Migrationsskript angeworfen, ich musste fast nichts ändern. Ich hatte so ein paar kleine Anpassungen gemacht, aber das war's auch schon. Und am Ende funktioniert es recht gut. Haben wir am Ende trotzdem nicht gemerged, weil die Type-Aware-Rules bei ESLint sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben und auch da sehr viele Stylistic-Rules genutzt haben, das wurde nicht supported, deswegen haben wir gesagt, okay, beides in Tandem kann sehr gut funktionieren. In dem Fall da hat das Thema gesagt, so ja, so wir sehen halt den Benefit nicht. Es läuft halt auch nicht zwingend schneller, wenn eh alles gecached ist und man sagt, okay, nur die S-Regeln müssen neu laufen, die brauchen eh so lange. Aber in sehr vielen Fällen macht das Sinn. Also einfach austesten, das dürfte auch nicht lange dauern und dann gucken, was am Ende klappt.
Und nebenher kann ich trotzdem auch weiterhin Prettier verwenden und es läuft alle so ein bisschen zusammen und kommt sie nicht in die Quere.
Richtig, ganz genau.
Nicht, dass man dann hat, so Prettier möchte dies machen und OXLint sagt dann, nein, nein, wir wollen das anders haben.
Dadurch, dass ja OXLint gar kein Formatting macht, dürfte da gar nichts passieren.
Deswegen mag ich jetzt diese Entscheidung auch, dann ist man da so ein bisschen freier und muss nicht wieder alle Regeln da überschreiben.
Absolut. Genau, aber das ist so ein bisschen der Low-Level-Geteil. Noch als kleiner Fun-Fact, weil du Prettier ja schon gesagt hast und Prettier ja schon ein paar Mal gefallen ist. OXC, also der OXC-Parser, kann jetzt auch als Parser für Prettier genutzt werden, um nochmal Prettier ein bisschen schneller zu machen, weil auch da Prettier bei sehr vielen Files wissen wir, das ist nicht zwingend das Schnellste.
Ja.
Mit dem Rust-basierten Parser könnte es ein bisschen schneller werden, bis dann OX-Format irgendwann rauskommt.
Und der OX-Format, der wird jetzt quasi in Void Zero konzipiert und implementiert, aber ist es jetzt quasi Open Source und ich könnte da mitquatschen oder habt ihr das jetzt quasi erstmal intern, um zu sagen, ihr braucht jetzt erstmal einen Fokus, wie das so funktionieren soll mit so einer kleinen Taskgruppe, die sich da voll drauf fokussiert?
Also generell, alles ist MIT, heißt auch jetzt könnte man schon ins OXC-Project reinschauen, schauen, was passiert auf der Branch. Mhm. Es wird vielleicht noch nicht so viel nach außen hin kommuniziert, das ist so ein bisschen wie bei einigen Projekten, sagt, okay, ja klar, erstmal intern gucken, aber an sich, ich glaube, das ist schon alles öffentlich verfügbar. Da gibt es auch keine irgendwie geheimen Repos oder ähnliches. Alles, was die Low-Level, die abstrahierten, nicht so sehr abstrahierten Projekte angeht, kein Problem.
Also wahrscheinlich läuft auch so ein bisschen für mich jetzt weiter wie vorher. Ich habe ja auch nicht großartig mitbekommen, dass an Wiek gearbeitet wird. Na gut, das Wiek war jetzt eine andere Geschichte.
Das
da glaube ich nicht mitbekommen, dass da dran. Ja, ich denkt euch ein artiges Beispiel aus. Aber plötzlich war es dann eben da und dann kann man auch da mitquatschen.
Genau. Und zum Beispiel, da gibt es ganz coole Stories, weil es wird ja oft erwähnt, so gerade mit, ja, Rust-Projekten, wie sieht es denn aus mit Leuten, die contributen? Und wie gesagt, das so OXC hat eine sehr schöne Anzahl von auch Contributors von all over the world. Es gab eine coole Story von jemandem aus dem Core-Team, der hat nämlich gesagt, okay, ich möchte gerne Rust lernen, hat sich das Projekt angeguckt, hat dann Schritt für Schritt sich das angeeignet und jetzt ist jetzt eben im OXC-Core-Team, was auch mega ist.
Nee.
Und man muss auch nicht das ganze Projekt verstehen, das ist auch wichtig. Es reicht halt, wenn man teilnimmt.
Na, aber scheiße, sie sind immer recht und ich verstehe das nicht. Also, Entschuldigung, wenn ich da jetzt kurz ein bisschen steirisch werde, wie man bei uns so schön sagt, aber es ist eine andere Programmiersprache. Klar, gibt es ja gar nicht Hürde da drinnen, aber es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Vor allem Rust ist eine Programmiersprache, wo du durch einen Compiler so eine gute Unterstützung hast, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, dass du nachher auch was falsch machst. Das ist zum Beispiel, wenn du jetzt Go hernimmst, da kannst vielleicht irgendein Memory-Problem oder irgendein Nullpoint oder was auch immer einfinden. Das passiert dir dort einfach nicht. Oder wenn, dann wird es sofort ersichtlich. Und das ist vielleicht ein Projekt, das du gut verstehst, weil du in dem Sektor schon gearbeitet hast, auch richtig gute Einstiegsdroge oder Einstiegsprojekt für Rust. Und es ist grundsätzlich sehr zu empfehlen, dass man sich nicht so hyperfokussiert auf nur diese eine Sprache. Ich meine, das hat natürlich ein bisschen eine Ironie, nicht? Weil JavaScript-Tooling existiert ja eigentlich, weil Node.js auf einmal existiert hat und Leute sehr niederschwellige Command-Line-Tools damit schreiben haben können. Also das hat ja diesen ganzen Boom entfacht und da wirklich zu dieser aktuellen Situation geführt, in der wir gerade sind, dass einfach das ein riesen Sauhaufen ist und wir dringend solche Projekte brauchen, die das ein bisschen konsolidieren, ein bisschen schlanker machen, das Ganze ganzheitlich überlegen. Wir haben ja eingangs in der Vorbesprechung über E18E gesprochen. Das ist ja auch eine gute Initiative in dem Bereich. Und da haben wir, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, haben wir da ein Follow-up, gell?
Das kommt irgendwann, ich gehört. Ja, genau. Ja, zum Thema Ecosystem Performance.
Super, super. Eine riesengute Geschichte, gehört unbedingt besprochen. Und von dem her ist es gut, dass dort jetzt ein bisschen eine Konsolidierungsphase gibt, nicht? Im Dokument haben wir geschrieben, oder alles, was Void Zero macht, ist ja nicht das Erste. Wir haben ja mit Rome vor ein paar Jahren einen Versuch gehabt. Die haben auch Funding bekommen, haben dann zu zweit dran gewerkt und sind irgendwie massiv gescheitert.
Ja, da wurde auch Geld veruntreut. Also
ja, also
schwierig.
War keine schöne Geschichte, ne?
Aber das Projekt lebt ja weiter. Ne? Ja. Also Biome ist ja der Fork von Rome und das ganze Open Source. Das ist eben noch ein weiterer Ansatz dahin. bei einem ganz interessant, weil aktuell machen die es ein bisschen umgedreht. Also während, naja, wie bei Void Zero, okay, Veed war da und dann hat man geguckt, natürlich irgendwie Parser und Transformer und Co. Ist es bei Biome, glaube ich, einmal andersrum. Sagt, okay, Linter und Formatter existiert. Die haben auch schon einen gewissen Ansatz von Type-Aware-Linting implementiert. Aber ich glaube, der ihr Floating Promises-Regel, also die Regel zu sagen, okay, Promises, die ich nicht irgendwie awaite und sinnvoll handle, sollen detected werden durch TypeScript. Die nimmt so 75%, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, der Cases auf, die typische TypeScript-Async-Regel nutzt. Also auch da ist halt, es funktioniert, es ist schneller, aber es ist halt weniger korrekt, was natürlich auch tricky ist. Allerdings unterstützt halt Biome HTML und CSS aktuell schon, auch weitere HTML-ish-Sprachen sind unterwegs. Das ist so ein bisschen der andere Ansatz von einer anderen Seite. Spannend ist da halt nur, naja, ein Linter oder ein Formatter kann man deutlich schneller wechseln als ein Build-Tool, als irgendwie ein Bundler oder ein Parser. Deswegen auf jeden Fall spannend zu sehen, auch die Leute von RSpack, ne, bei ByteDance dahinter, zu gucken, was da alles passiert, weil die bauen ja auch so ein bisschen ihren Stack auf, also sozusagen das Rustified Webpack. Aber ja, wenn man, wie gesagt, nochmal guckt, wer denn alles Veed nutzt, und da findet man eigentlich jegliches Framework, abgesehen von Next.js und Lynx, deren von ByteDance das Framework-agnostische Mobile React Native-like Framework sozusagen, ist da eigentlich sonst alles vertreten, was sehr spannend ist.
Wir haben hier noch einen großen Themenblock. Da werfe ich den einfach mal rüber zu Stefan, denn
von ja, genau, das ist hier ein bisschen Aufhänger gewesen und ein paar Sachen sind mir schon ein bisschen klarer geworden, aber prinzipiell geht's hier um das, nicht?
Ja, aber im State of Jazz habe ich mir ein bisschen vorsichtig geäußert
dazu. Also alle mal nachhören, ich schaue mal die gewisse Kunstnummer noch raus und verlinke dich hier, wie das Thema noch so aufkam.
Ja, wie verhält sich das mit VC-funded Companies, die jetzt an unserer JavaScript-Infrastruktur arbeiten? Das ist im Grunde der große Aufhänger. Und da muss ich auch dazu sagen, also ich habe absolut nichts gegen VC-Funding und so weiter. Ich kenne viele Firmen, die sehr erfolgreich sind dadurch, und das war genau die richtige Finanzspritze, die es braucht, damit sie starten können. Und ich finde es auch gut, wenn Funding für wichtige JavaScript-Projekte da ist. Die große Frage, die sich mir halt dort immer stellt sofort, wenn es eine Company gibt, die daran arbeitet, nicht? Also das ist ja keine Pro-Bono-Gesellschaft. Also ihr macht ja das nicht alle, damit wir alle davon konsumieren können und happy sind. Da wird irgendwann einmal ein Businessmodell entwickelt werden müssen, beziehungsweise absolut, muss irgendwann einmal ein Geldstrom auch fließen. Und auch wenn es im Seed-Funding meistens heißt, ja gut, macht sich ums Geld verdienen im Seed noch keine Gedanken, die Investoren machen sich schon sehr, sehr viele Gedanken drüber. Und wenn ich sehe, dass, ich glaube, ich habe 4,5 Mille bekommen,
genau, 4,6.
Das ist eine fette Evaluierung. Also ich glaube, ich hätte es einfacher machen können, wenn es nur irgendwie voidzero.ai gewesen wäre, weil das ist gerade im Moment
ja,
komplett irgendwie, was da rennt.
Ja.
Aber 4,6 Mille im Seed-Funding ist eine fette Stange Geld. Da ist die Evaluierung dahinter wahrscheinlich auch entsprechend hoch. Einen entsprechenden Return of Investment erwarten sich die Investoren. Und ich verstehe noch nicht, was für Businessmodell man über diese JavaScript-Infrastruktur ziehen kann. Vor allem, weil ich auch in der Vergangenheit, da können wir gerne nachher noch reden, Projekte gesehen habe, wo es einmal fast schief gegangen wäre. Eins, wo es massiv schief gegangen ist, und eins, wo ich hundertprozentig sicher bin, dass schief gehen wird. Ne? Können wir da auch gerne ratschen. Aber meine große Frage ist, wie soll das ganze Investment wieder zurückkommen? Und was erwartet mich dann vor allem als Anwender oder Anwenderin von dem Projekt? Weil, also ich sag's dir gleich, wir sind eine sizable Company, also wir haben 5000 Employees, davor 2500 Entwicklerinnen und Entwickler. Wir schauen sehr stark auf das Projekt, weil es löst viele, viele unserer Probleme, die wir jetzt gerade haben, und wir würden das gern adoptieren. Und wirklich tatsächlich eins der Dinge, warum wir ein wenig zurückhaltend sind, ist, weil genau jetzt Void Zero gekommen ist und wir gesagt haben, hey cool, also wenn dort jetzt Geldströme fließen sollen, was zu Recht auch fließen kann, wie betrifft uns das als Company, die auch Geld hat, bei der es aber sehr, sehr schwierig ist, dieses Geld zu mobilisieren, damit wir dort auch was zurückbringen können. Also das ist ja ein weiterer Faktor, den man beachten muss.
Genau, absolut. Ja, sehr guter Punkt. Ich habe die State of Jazz Episode auch gehört, habe da auch mit ein paar Leuten drüber gesprochen. Weiß auch, also ich fange mal von dem Punkt an, den du gerade erwähnt hast, Stefan, das ist recht wichtig. Genau, die 4,6 Millionen Dollar Seed Money. Ich habe damals, als ich noch nicht Teil der Firma war, im Oktober Evan getroffen auf der Konferenz, habe direkt gesagt, ja, lass mal ein Interview machen. Auch da habe ich auch gefragt, oder wie sieht's denn aus? Genau die gleiche Frage, so Monetarisierung, aber auch wieso VC-Funding. Habe natürlich viel mit ihm auch off the record drüber geredet, Und mittlerweile natürlich quatscht man noch mehr, da ich ja auch mittlerweile für ihn arbeite. Das war damals aber noch nicht absehbar. Und hat auch gesagt so, okay, zum einen ist natürlich wichtig, was ist die Idee dahinter? Und in Avenue hat natürlich ein Standing als Creator von Vue.js, von Veed, dann sagt, okay, erstmal, ihn interessiert Open Source sehr, ihm liegt Open Source am Herzen. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht da, wo er jetzt ist. Das große Problem ist natürlich, wenn man sagt, man baut sowas wie Void Zero auf, um zu sagen, okay, ich baue halt diese ganze Infrastruktur darunter, also Rolldown und OXC, dann klappt das nicht wie beim Vue-Core-Team, ich sag mal, spendenfinanziert. Auch da Hinweis, das Vue-Core-Team, habe ich jetzt ein Video von mir auch letztens schon gesagt, das ist underfunded, also nicht genug Geld da, dass Leute an Vue und dem Ökosystem arbeiten können, weil, wie es halt oft so ist, okay, sind dann bei anderen Leuten angestellt, machen es in der Freizeit, kriegen vielleicht ein 10% Zeit oder sowas in der Richtung. Evan zahlt dann natürlich auch einigen Leuten was aus seiner eigenen Tasche, also verbreitet es sozusagen ein bisschen. Es gibt auch einige Firmen, die sponsern, auch da immer, das ist super appreciated. Aber um zum Beispiel sowas wie Rolldown auf die Beine zu bekommen, und das nicht erst irgendwie in 5 Jahren, sondern recht zügig, ja, da brauchst du natürlich eine andere Geschwindigkeit. Und da ist das VC-Money natürlich wichtig. Das war so die Idee zu sagen, okay, es kann halt was bewegt werden. Das ist nicht so, naja gut, dann arbeitet halt jemand tagsüber und dann vielleicht noch 2 Stunden am Nachmittag ein bisschen an Rolldown oder OXC. Bei jedem, bei der es machen möchte, wenn es klappt, das ist echt super. Aber das wird natürlich schwierig, dann Sachen voranzubringen. Das heißt also, okay, die Idee war auf der Suche nach Investoren. Das Gute auch wieder durch das Standing ist natürlich der Fakt, dass, ja, wenn man sagt, ich habe jetzt, keine Ahnung, ich gründe ein Startup, ich habe keinen großen Namen, ich habe eine Idee, ich habe vielleicht einen MVP, dann ist die Auswahl recht limitiert meistens. Außer es ist halt, naja, es hat ein iPhone dran und das ist da, anyway, haben wir gerade schon gesagt. Aber auch da, denke ich, war der große Vorteil einfach, und ich war nicht dabei, aber das kann ich mir zumindest so vorstellen, durch das Standing und einfach die Vision, Leute mit an Bord zu holen, die diese Vision verstehen, jetzt nicht sagen, okay, ich brauche aber meinen Return of Investment in 2 Jahren, wir müssen jetzt hier alles kommerzialisieren. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Das ist absolut nicht die Idee. Und auch da ist wichtig zu sagen, es gab die Idee von anderen Banks, zum Beispiel kann man vielleicht eine Foundation machen oder ähnliches, aber die VC-Richtung war das, was den größten Erfolg für das Projekt an sich, also für die Toolchain, für alles, was darunter liegt, entspricht. Und das ist alles MIT, das ist Open Source, und was MIT ist, wird auch MIT bleiben. Das war ganz am Anfang im Firmen-Announcement so. Das hat sich auch nicht geändert. That's it. Das heißt, die ganzen Tools, die da sind, kein Problem. Ist natürlich trotzdem richtig, es muss irgendwann ein bisschen wieder herkommen. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie direkt, wie gesagt, Geld verdienen. Aktuell kann man auch so sagen, wir arbeiten noch mit Firmen zusammen, um die zum Beispiel auf Rollamy zu bringen oder Sachen zu optimieren. Also da gibt es auch schon Möglichkeiten, aber es ist natürlich nichts, was skaliert in dem Sinne. Heißt, irgendwann wird es ein Punkt sein, dass ein Produkt kommt. Evan hat Anfang des Jahres auf der JS World Konferenz auch schon grob von Veed Plus geredet. Das ist effektiv die Idee, dass das Cargo für JavaScript, was das Ganze zusammenbringt, also eben diese Unified Toolchain. Und da gibt es verschiedenste Ideen, das zu monetarisieren. Wichtig ist aber, das war auch von Anfang an klar und das war auch die Antwort, die ich damals bekommen habe, der Fokus liegt auf Enterprise. Dass man sagt, okay, der Average Web-Entwickler, der sagt, ich möchte das Projekt anfangen, der soll kein Gatekeeping erfahren, der soll nicht an was gehindert werden, sondern der kann diese Toolchain komplett nutzen. Andererseits würde es auch nicht funktionieren. Du brauchst ja auch Adoption, du brauchst ja auch Nutzung letztendlich. Und da gibt es natürlich Möglichkeiten, mal reingesponnen von, ich habe irgendwelche Premium-Services, ne, Host-Solutions etc., ich habe SLAs, Security-Guarantees, sagt, okay, wir zertifizieren das Ganze, das wird gepatcht, ihr müsst euch darüber keine Gedanken machen, halt wirklich an größere Firmen adressiert. Oder kann natürlich auch sein, dass man irgendwann sagt, okay, machen ja andere Firmen wie beispielsweise Directus als CMS, nicht, ne, gleicher Use Case, sagen, okay, wir machen sowas wie eine Business Source License, also Dual Licensing, sagen, hey, das könnt ihr nutzen, wenn ihr eine Firma seid, die, keine Ahnung, mehr als 10 Millionen ARR verdient, dann müsst ihr euch halt eine Lizenz holen. Und dann wendet ihr euch an uns und dann kann man darüber sprechen.
Ja, aber das ist ja genau mein Problem, das ich gerade habe. Also wir haben 1,7 Milliarden ARR und ja, da fallen wir 100% in der Kategorie, wo wir zur Kasse gebeten werden. Wir haben aber auch das Problem, dass wir JavaScript-Framework zur Verfügung stellen. Nicht? Dass wir also für unser Produkt, jeder intern, aber auch Leute extern können für unsere Plattform Applikationen entwickeln. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Business Case für uns. Nicht? Und wir haben auch ein Team von 12 Leuten, die am Tooling arbeiten. Nicht? Also da passiert auch was, die schreiben CLIs, machen Bildprozesse, und unser Auge ist halt wirklich eben auf das, wo wir sagen, Naja, Vite wird uns viel Probleme abnehmen und wir können viel, viel besser unser Produkt weiterentwickeln, wenn wir das als Infrastruktur verwenden. Wenn du mir jetzt aber sagst, hey, cool, machen wir Dual Licensing von dem Ding, dann sagen wir, okay,
ja, aber
dann
verstehen wir uns wahrscheinlich. Das ist wichtig. Ja. Es geht nicht um Vite an sich, ne? Also Vite und OXC, alles, was wir heute besprochen haben, das ist alles, ne, als die Komponenten da sind, das wird alles MIT bleiben. Da gibt's kein Dual Licensing, gar nichts. Es geht eher um
also okay, D4 Komponenten, die auf der Webseite angekündigt werden, diese grundlegenden Dinge, die bleiben.
Also, ja, ja, so auf jeden Fall. Also das es wird nicht so okay, sein, dass jetzt hier Milk the Cow, Vite wird irgendwie Dual Licensed. Nein, um Gottes Willen. Das gibt's nicht. Deswegen habe ich auch von Anfang an gemeint, das bleibt alles MIT. Da geht es wirklich um ein extra Produkt. Das wird natürlich, keine Ahnung, Vite Plus wird natürlich Vite nutzen und OXC nutzen und Roller nutzen. Aber da geht es natürlich um deutlich mehr, ne? Sowas wie, gibt zum Beispiel Monorepo-Support, es gibt einen Taskrunner, etc. Heißt, da ist wirklich die Idee, alles in the box, wie bei Cargo für JavaScript sozusagen, also wirklich als Rust-Fan kennst du die Analogie, ja?
Ja.
Das ist natürlich, was man mal guckt, wie das monetarisierungstechnisch aussieht, aber die Komponenten an sich, also wer sich seine eigene Toolchain zusammenbasteln möchte, viel Spaß, dann hat man natürlich das gleiche Problem wie Mercedes, wie ist zum Kompatibilität und natürlich für größere Firmen dann, ne, das Thema Zertifizierung, Security, SAS, etc.
Es ist spannend, weil es gibt ja da einige Gefahren da trotzdem nicht. Also es ist schon mal gut, dass man sagt, hey, das Projekt bleibt so, wie es ist und das Projekt soll so weiter funktionieren, wie es ist. Nicht? Also gerade wenn du jetzt sagst, hey, das Google nimmt das fair auf Angular her, sind die sicher happy, wenn dir das weiter so verwenden können.
Ja, absolut. Das ist halt ein Multi-Company-Projekt. Ne? Also wie gesagt, das ist nicht so, dass Vite jetzt sagen kann, Vite wird jetzt hier Dual License. Das ist alles nicht so einfach.
Also bei Vite bin ich, nachdem du gesagt hast, das ist nicht nur alleine in den Händen von Vite Zero, ist es schon mal eine gute Sache. Nicht? Wo wird jetzt noch hingehen? Ein Problem, das sich da noch auftun kann, und das sehen wir gerade bei einer anderen Firma, die auch heute oft genannt worden ist, die haben ja auch ein ganz cooles JavaScript-Framework veröffentlicht, nicht? Und unterstützen viele RAS-basierte Tooling-Projekte, um das Ding schneller zu machen und investieren in alles, was wir quasi so heute genannt haben, in der Parallelwelt von React, nicht? Und da merkst du, das war ein Spitzenframework, das haben wir alle super geliebt und mit der Zeit sind die Sachen, die weiterhin Open Source geblieben sind, weiterhin MIT-kompatibel geworden sind, striktens nach der Roadmap vom Konzern definiert worden. Also da hat die Company halt ein Ziel gehabt mit Verkauf von Serverless Compute Units deswegen sind alle Entwicklungen, die im Framework passieren und witzigerweise sogar im React-Framework dahinter, nicht? Also da haben sie sich auch stark eingekauft mit einer Entwicklungsmannschaft, haben React-Server-Components gepusht, die es eigentlich eh niemand braucht, außer sie nur damit sie halt weitere Serverless Compute Units verkaufen können, nicht? Das ist natürlich das andere Problem, was passieren kann, nicht? Du hast alles, wie du gesagt hast, du bleibst MIT-kompatibel, die Grundtools bleiben so, wie sie sind, du kannst sie weiterhin zusammenstecken, wie sie sind, aber die Roadmap der Tools ist stark dominiert durch die Features, die Company treiben will, nicht? Und das ist natürlich eine weitere Trajektorie, die passieren kann und die, also wo ich halt jetzt gerade sehe, die Community ist ja stark dagegen, also man spürt das in den State of JS-Umfragen, ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen, wenn ich mich nicht täusche, und merkt, dass also meine Vermutung ist, das wird schief gehen. In 2 Jahren wird so viel verbrannte Erde dort sein und Leute gehen wieder auf was hin, was ein bisschen netter ist, nicht? Und du hast auch gesagt, wie deckt ihr 80% der Use Cases ab, für dem, was Next.js eigentlich macht, nicht? Warum?
Ja, und dann hast du noch TenStack und dann bist du gut dabei eigentlich, ne? So TenStack Start und dann.
Das verwendet man witzigerweise nämlich auch. Also da sind wir auch stark dabei.
Das wird ja auch nur noch ein Vite-Plugin werden, wenn es und Solid Start genauso.
Also ich habe ihn eben auch einmal getroffen und so weiter. Der macht sich wirklich auch viele Gedanken dabei, aber das wäre halt wirklich Sicherheit auch zu geben, dass diese Projekte weiter auch unabhängig bleiben. Also ich glaube, das
wird
ganz, ganz wichtig sein für die Adoption dann, gerade in großen Konzernen, gerade wo auch potenziell Geld zu Hause wäre, dass man auf den Core immer noch zugreifen kann.
Ich glaube, es gibt halt ein großes Learning, wie du schon gesagt hast, an dem Beispiel, das du gerade gemacht hast, dass das halt nicht der richtige Weg ist. Deswegen, wie du schon gesagt hast, mit jemandem wie Evan, der Vue und Vite als große, bekannte Open-Source-Projekte maintained, ich glaube, die Motivation ist dahinter eher eine andere. Und vor allem zu sagen, okay, wenn man diese Toolchain, diese Unified-Toolchain ans Leben bringt, dann zu sagen, okay, die soll halt überdauern. Ja? Und da geht es nicht darum zu sagen, okay, was ist jetzt, was bringt den meisten, das meiste Geld, die meisten Dollars, logischerweise. Ist auch da ganz spannend. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, für wie viel zum Beispiel das Seed Money an Prozenten eingetauscht wurde, also wie viel die Investoren halten. Hat es im Interview erwähnt mit mir damals. Aber ich weiß noch, ich hatte auch gefragt, so wie viel Board Seeds? Ja, der sagt, noch keinen.
Ja, das ist schon mal gut.
Und das sind halt auch so Punkte, wo man sagt, okay, selbst man sagt jetzt, keine Ahnung, ja, Lord Bubble Zero, das sind die besten Menschen der Welt, die sind super lieb. Ja, wenn die dann, ne, hat man Horror-Stories mit VCs, Investoren sagen, ja, aber was, wenn die dann dafür pushen. Ich glaube, da ist schon sehr viel Gedanke dahinter, dass das nicht passiert. Deswegen, ich denke, das geht in eine sehr gute Richtung. Und ich finde auch, also beispielsweise so V-Test und auch Veed sind für mich keine VC-backed Project oder VC-Projects. Nur weil der Maintainer von Veed jetzt auf der Payroll von uns ist, ne, also Vladimir, dass der von uns bezahlt wird, macht Veed ja nicht jetzt zwingend zum Projekt, was VC-backed ist. Das ist immer so ein bisschen, es ist Definitionssache, es ist schwierig, aber das ist noch was anderes als eben, keine Ahnung, Astro als Framework zum Beispiel, da gibt es halt die Astro Company dahinter, wo ich sage, das ist ein VC-backed Framework. Da, ähnliche Geschichte, zum Beispiel, ich weiß es noch aus der State of Jazz Episode, deswegen aus einem der Teile, wegen Deutsche drauf zurückkommen, ist es bei Nuxt so ein bisschen, weil Nuxt an sich, wir sind auch ein Multi-Company-Projekt, ne? Klar, es gibt eigentlich bei Nuxt Labs arbeiten, das ist die Firma, die der Gründer gegründet hat, so ein bisschen was Taylor Ortfeld bei Laravel ja auch gemacht hat, und Nuxt Labs hat VC-Money bekommen, absolut. Aber mal theoretisch, sollte es Nuxt Labs irgendwann nicht mehr geben, ist das Framework damit nicht tot. Gerade Danny Rowe zum Beispiel, der Head of Framework bei Nuxt, der hat sicher Möglichkeiten, genauso wie Anthony Fu oder auch ein Puya, andere Möglichkeiten zu finden, bei anderen Firmen dann weiter an dem Projekt zu arbeiten. Und der Rest, naja, wir haben alle Dayjobs oder sind halt bei anderen Firmen und machen das in unserer Freizeit oder 10% Time oder ähnliches. Deswegen, bei solchen Situationen, also bei solchen Projekten sind die Risiken deutlich geringer als eben bei einem, ja, Astro beispielsweise.
Es ist cool, weil tatsächlich ist eine ganz schwierige Kommunikationssituation, in der sich gerade befindet. Weil zum einen wollt ihr natürlich sagen, schaut, wir sind jetzt die Firma hinter dem ganzen geilen Scheiß, der euch wirklich was weiterbringt, nicht? Aber eigentlich seid ihr nicht die Firma, die.
Ja, also bei Rona auf jeden Fall. Bei dem Rest ist halt so, ja, Leute von uns bauen halt den geilen Scheiß. Und na klar, Evan, der die Firma gegründet hat, hat auch Veed erstellt. So, absolut.
Aber ich denke, das ist vom Branding her natürlich auch spannend, weil Evan ist halt einfach eins zu eins verknüpft mit Veed, nicht? Das ist halt sein
Ding
gewesen. Würdet ihr euch, wenn ich jetzt sage, okay, es gibt genauso wie es bei Veed oder wie Test ist, es gibt eine weitere Company, die stark interessiert ist, dann, dass sie in OXC und Roll dann investiert, aus unterschiedlichen Gründen, nicht? Würdet ihr denen Agency und Mitspracherecht in diesen Projekten geben, oder ist das für den Moment komplett losgelöst für euch?
Das würde ich gerne beantworten, das kann ich aber gar nicht sagen, weil da bin ich auch, also das ist nicht meine Entscheidung.
Klar.
Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, also letztendlich, das ist ja auch was, das kann ja easy organisch wachsen, weil es sagt, okay, hier gibt es eine Firma, die will OXC stark benutzen, Roller stark benutzen und ist interessiert daran und sagt, ah, hier sind aber die Use Cases. Ich glaube, erstmal, da ist alles auf einer recht low-leveligen Ebene, es gibt, glaube ich, so viel, was alle am Ende Vorteil für wäre. Deswegen, das würde ich jetzt einfach nicht absprechen. Aber auch da, wenn es da Leute gibt, tret in Kontakt mit uns, schreibt auf dem Discord, kommt gerne mit ran. Wir sind immer interessiert zu sehen, worauf Leute Bock haben.
Ja, cool. Na, es ist, du hast mir schon richtig gut erklärt. Es ist echt eine spannende und prekäre Situation drinnen. Zum einen will man ja endlich zeigen, hey, das ist jetzt nicht nur mehr ein Hobbyprojekt, sondern da ist jetzt wirklich ein bisschen finanzielle Power auch dahinter, um das Ganze wirklich zu bewerkstelligen. Es ist absolut notwendig. Also der JavaScript-Ökosystem krankt an dem fragmentierten Tooling und krankt an dem schlechten Tooling und krankt an diesen Projekten, die spontan ins Leben gerufen werden und nachher ausbluten. Also Jest ist ja das Paradebeispiel. Jan ist ein Paradebeispiel. Das sind lauter Dinge, die alle mit Pump und Hype und weiß nicht was ins Leben gerufen worden sind und das jetzt keiner mehr wirklich nutzen kann, ohne dass er sich irgendeiner spannenden Fantasie verschreibt oder merkt, hey Moment, das ist eigentlich alles Legacy-Stuff, der versucht am Leben gehalten zu werden. Von dem her ist Unified JavaScript Tooling mit
mit finanziellen Backing eigentlich genau das, was wir jetzt noch brauchen. Also ich bin da 100% überzeugt davon. Natürlich ist halt das Problem, wenn du nachher sagst, cool, da ist das Geld in Investment drin, es gibt eine Company, die das macht. Wie kommt das Geld wieder zurück? Und da musst du in der Kommunikation ganz, ganz vorsichtig sein.
Absolut, absolut. Aber ich glaube, da gibt es diesen Herbst, ja, wird's auf jeden Fall Informationen geben. Gibt da jetzt zum ersten Mal VConf in Person in Amsterdam. Das okay. Heißt, da gibt's möglicherweise ein, zwei Neuigkeiten, was das angeht. Kann ich aber nicht zu viel für verraten. Guckt es auf jeden Fall gerne an.
Ja, da bin ich gerade in Paris auf einer Konferenz an den beiden Tagen.
Ah, schade. Schade.
Ja, cool. Ja, da ist die Eurorast, die ist zur gleichen Zeit.
Ach, ja. Okay. Ja.
Ja.
Ärgerlich.
Ja.
Ah, da weiß ich, da ist ein Kumpel von mir auch, der wurde angenommen. Philipp Schuster. Grüße gehen raus in dem Sinne. Der hat da, glaube ich, auch einen Talk. Cool. Eurorast.
Ah, das ist ein Kollege von dir.
Ja, cool. Ist ein Kumpel von mir, wir haben zusammen studiert, ja, tatsächlich.
Ich bin nämlich tatsächlich im Programmkomitee gewesen.
Ja.
Cool. Ja, wird spannend. Übrigens, ich muss mich gerne mal entschuldigen, meine Kopfhörer sterben gerade. Das heißt, ich kann euch nicht mehr hören. Ich hoffe, ihr könnt es mir noch hören. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte zum Schluss, bevor ich meine Kopfhörer raus tue und auf stumm gehe und euch so zuhöre. Danke sehr. Das war sehr, sehr informativ. Das war sehr hilfreich. Das hat mir in einigen eigenen Bereichen wieder mehr Klarheit gegeben. Genau. Und jetzt stürme ich mal auf stumm, tue meine Kopfhörer raus. Und dann schalte ich mich spontan wieder ein, wenn ich was sagen will.
So, mach was. Alles klar, danke dir, Stefan.
Wenn wir jetzt noch gerade so ein bisschen es ist ja immer so ein bisschen zu schwer zu unterscheiden. Also eigentlich ist es ja nicht Vue.js, worum es jetzt irgendwie geht, aber vieles kommt halt aus Vue.js.
Stimmt.
Und deswegen würde ich dich so gerne fragen, wie schaut es denn aus bei Vue.js 4 oder den neuesten Nuxt-Versionen? Und ich weiß jetzt nämlich nicht, ob ich dann Nuxt 4 oder Nuxt 5 sagen soll, weil ich glaube ja, dass Nuxt 4 für Vue 3 war. Klär mir doch nochmal kurz auf.
Genau, wir fangen mal an bei Vue 4. Ist nicht angekündigt, wird noch ein bisschen dauern. Letztes Jahr tatsächlich im August hatten wir Evan im Deja Vue Podcast, der hatte so ein bisschen gespoilert, so ja, das sind ein paar Ideen, die für Vue 4
also
interessant sein
Ideen,
könnten.
Also es gibt Ideen, es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, nee, wir haben jetzt Vue 3 und da machen wir jetzt Features, sondern es gibt Ideen für einen Vue 4.
Es gibt Ideen für ein Vue 4, genau. Die Frage ist halt, wann die Ideen umgesetzt werden, wann es kommt, weil aktuell ist der Fokus noch auf Vapor Mode. Vapor Mode ist ja immer noch in Entwicklung, kommt in 3.6 und da habe ich jetzt gestern gesehen von einer der Maintainerinnen vom Vapor Mode, gesagt hat, ja, hier im letzten Meeting hat Evan gesagt, lass doch Vapor mal in die Miner Branch reinmergen, lass mal eine Alpha erstellen. Das heißt, die experimentelle Version von Vapor Mode mit einer Alpha für 3.6 kommt sehr bald, wenn das raus ist, vielleicht schon draußen, weiß ich nicht genau, ich kenne das Datum auch nicht, aber das sind auf jeden Fall Fortschritte da. Das hat ja alles ein bisschen gedauert, wenn man auch überlegt, die letzte Vue-Version ist ja von letztem Jahr im November, Herbst, sowas in der Richtung, glaube ich, gewesen. Also alles ein bisschen her. Was aber auch okay ist, weil ja letztendlich ist es halt ein 11 Jahre altes Framework. Man braucht jetzt keine zwingend neuen APIs, aber da kommt der Vapor Mode, was sehr cool wird.
Und es ist ja auch cool, wenn es immer nur so eine Neuerung immer gibt und nicht so, hier ist alles auf einmal.
Das richtig, richtig. Bugfixes gibt es natürlich auch, wie immer.
Ja.
Und was aber tatsächlich noch eine weitere Neuerung ist, die ihr vielleicht alle, wenn ihr Vue-Entwickler seid, schon gesehen habt, ist, wenn ihr euren VS Code aufmacht, falls ihr VS Code nutzt, ansonsten seht ihr nicht, gibt es die Version 3 der VS Code Extension jetzt. Ne? Also Johnson, hatten wir schon erwähnt, der TSS-Lint baut, aber auch Vola, das Framework, was zum Beispiel die Vue-Extension, die MDX-Extension, ich glaube Astro auch, etc. Mit befeuert. Und Alien Signal ist als schnellste Signal-Library auf dem Planeten. Das sind auch alles lustige Projekte. Der hat jetzt zusammen mit Casaris, ein anderer Maintainer, die neue Version 3 veröffentlicht. Und da hatte ich auch die Ehre, ein bisschen was beizusteuern. Johnson hat mich nämlich schon vor Monaten gefragt, so ja, wenn Version 3 rauskommt, kannst du ein Video machen? Ich so, ja, klar, kein Problem. So, ja, hier, das sind die Features. So nach dem Motto, ist die Übersicht und mehr Features, guckt euch einfach das Video an. Das heißt, wenn er dann mal eine Vue-Komponente öffnet in eurem VS Code und die Version 3 ist erstmal installiert, dann habt ihr so eine Willkommensübersicht. Wenn ihr ein bisschen runterscrollt bei irgendwie Learn More Features, dann dürft ihr da mein Gesicht einfach mehr sehen und könnt euch da die 8 Minuten noch reinziehen, was es für spannende Sachen gibt. Auch da kann ich nur empfehlen, wenn ihr Vue-Entwickler seid, sponsert gern Johnson oder lasst eure Organisation sponsern, dann kriegt ihr noch ein paar nette Features wie die Visualisierung von Reaktivität in VS Code, also sowas wie ich klicke dann auf einen Ref und dann sehe ich, welche Computers und Watcher das alle nutzen. Das sind recht coole Features und ich glaube irgendwie startet 3 oder 8 oder sowas Dollar im Monat, das ist so nichts, was jetzt Entwickler das Genick brechen würde, geldlich. Auf jeden Fall sehr, sehr coole Features. Es gibt natürlich auch genug unpaid Features. Und auch da nochmal der Hinweis, das Viewteam ist underfunded. Also kann ich nur empfehlen, dass da weiter cooles Zeug kommt. Genau, das wäre so in Richtung View, was jetzt so an großen Neuigkeiten gibt zumindest.
Wie schaut es denn jetzt eigentlich aus mit View 2 und den Tools wie die VS Code Extension oder die Chrome Extension, DevTools Extension für egal welchen Browser jetzt mal?
Guter Punkt. VS Code, die Version 3 sollte erst kein 2 mehr supporten, supportet es jetzt noch, aber wird das in 3.1 nicht mehr supporten. Heißt auch da, entweder bleibt man auf der Version 3 oder muss dann irgendwann einen Schritt zu View 3 machen. Bei den DevTools weiß ich es gar nicht sicher, aber es gibt auf jeden Fall noch DevTool-Versionen, die damit laufen. Die neueren glaube ich fast nicht mehr, aber das da habe ich den Überblick tatsächlich nicht. Müsste man nochmal gucken.
Kein Ding. Wenn hier irgendjemand das Problem hat, dann wird schon irgendjemand ganz laut schreien.
Ganz sicher.
Oder eigene Wege finden, dann damit umzugehen. Und dann das Letzte, was ich noch gefragt hatte, hier war Nuxt.
Genau, das ist ganz witzig. Also wir sind ja aktuell auf Nuxt 3. Mhm. Das ist auch so eine Story. Nuxt 4 wurde angekündigt und wird diesen Monat rauskommen. Oho. Es gibt Alphas schon. Die Story ist nämlich folgendes, das kann ich so ein kleines bisschen ausholen, wer da auch mehr Details wissen will, habe ich mit Daniel auch lange drüber geredet im Podcast, aber die TLDR-Story ist, Nuxt 4 sollte Nitro Version 3 beinhalten. Nitro ist die Server-Engine, die ja auch Analog, TenStack Start, Solid Start empowert und die das Angular-Team sich tatsächlich auch anguckt für CLI, aber das ist eine andere Geschichte und eben auch Nuxt. Und da soll die Version 3 rauskommen und dann war die Idee, okay, lasst auf Version 3 warten. Und wie es immer so ist, mit Deadlines, Einschätzungen, Features, es ist sehr schwierig, das zu schätzen. Und Nitro Version 3 ist halt immer noch nicht draußen. Und als ich mit Daniel gequatscht habe in Staaten, als ich bei der VueConf US war, hast du so, ja, aber lass doch einfach, also wir haben jetzt so viel Breaking Changes für Nuxt 4 schon, weil es gibt so eine Compatibility Flag, den nutzen Leute schon. Das heißt so, ja, aber lass doch einfach Nuxt 4 jetzt mit den Changes haben, die wir releasen. Und dann mit Nitro dann einfach eine Major Version. Das war so, auf der einen Seite halb im Scherz, auf der anderen Seite ist es schon realistisch. Und dann haben wir so
angeguckt. Ja, ich finde so, es schon sinnvoll.
Ja, lass doch machen, weil dann belohnt man Leute, die schon migriert haben. Man macht die Migration dann nochmal einfacher, weil, okay, jetzt die Schritte, das ist eine gute Übersicht, das ist für die meisten Leuten, okay, neue Ordnerstruktur, die ist auch optional, nicht so groß. Man kann dann schön zu den Modulen vielleicht noch contributen und updaten, was man vielleicht updaten muss an Changes. Aber es ist gut übersichtlich.
Und es ist dann noch Nuxt 3, weil es keine Breaking Changes gibt.
Das wird in Nuxt 4 tatsächlich. Es sind Breaking Changes, eine Handvoll.
Dann ist es ja fast vielleicht klüger, dass man nicht so viele. Würde dieser Vapor Change für Breaking Changes für Nuxt-User ergeben oder würde man das nicht so
mit? Das ist ja auch eine Miner-Version ist ja auch eine Miner-Version. Das sollte also alles klappen. Alles klar. Und dann haben wir gesagt, Nuxt 5, sobald also Nitro Version 3 ready ist.
Naja, plant jetzt einfach nochmal nicht mit Nuxt 5 und Vapor, sondern abwarten.
Die Idee ist wirklich zu sagen, wenn Nitro ready ist, wollen wir es integrieren und dann kommt halt Version 5 nicht vielleicht erst in einem Jahr, weil wir haben eigentlich einen jährlichen Rhythmus, sondern kommt dann halt alsbald. Die Idee ist aber, zwei Major Versions mit kleineren Changes sind halt einfacher zu migrieren als eine große, logischerweise. Und dadurch, dass wir eben auch noch nicht wissen, was für Breaking Changes in Nitro Version 3 so kommen, wie das aussieht, ist es schon ganz gut, wenn wir das aufteilen. Deswegen, also Nuxt 4, es gibt schon Alphas, es wird ein Release-Kandidat Mitte des Monats geben, so 13. oder sowas in der Richtung, und dann recht zügig das Release selber. Dann gibt's 6 Monate Support für Nuxt 3. Und dann, wenn immer Nuxt 5 rauskommt, also dann ist irgendwann so, Nitro 3, integrieren, gucken, testen, Alphas, etc. Ab dem Punkt wird es dann auch mal 6 Monate für Nuxt 4 geben. Aber die Migration sollten, also Nuxt 4 ist wirklich einfach zu migrieren, kann ich nur empfehlen. Und die Entscheidung macht, denke ich, Sinn. Genau. View Vapor kann man dann aber sowohl in 3 als auch in 4 als auch in 5 benutzen, weil das ja einfach nur die View-Version bumpen ist. Wir müssen aber noch gucken von unserer Seite, ob wir irgendwas dahingehend integrieren müssen, anpassen müssen. Sobald ihr aber erstmal kein Server-Side-Rendering braucht, ist es gar kein Problem. Mit Server-Side-Rendering muss man sich anschauen, ob es da noch was für unsere Seite gibt. Aber in den 6 Monaten werden auch Sachen backported. Also das sollte auch kein Problem sein.
Nee, ich finde, es klingt dann ein super Plan und es ist halt immer ein Problem, wenn man einfach Versprechen machen möchte und man hat schon selber diesen Plan, dann machen wir das so und dann machen wir das so, aber das reale Leben läuft halt selten so. Das gibt einen großen Stil, schätze ich. Also ich würde das, was du jetzt gerade erklärt hast, mal so einen größeren Stil erklären. Ich kenne das genauso im kleinen Stil, wie wenn ich sage, ich habe dann mein Frontend am Freitag fertig.
Ja.
Aber mir fehlten halt selber noch 5 Abhängigkeiten. Und dann so, es ist doch nicht fertig.
Richtig, richtig.
Das haben wir ja alle jeden Tag hier eigentlich.
Das, immer auch. Das Spannende.
Und da ist halt immer das Wichtige, dass man da halt irgendwie flexibel bleiben muss und vielleicht eben nicht zu viele Versprechungen schon vorher macht. Ich habe es auch mal eine Zeit lang gerne gemacht, dass ich schon Sachen gedemot habe irgendwie im Team, einfach ein Screen Recording in Slack geschickt habe, als es halt noch nicht mal der Merge-Request gemerged war. Und ich habe halt so dazu geschrieben, Leute, das ist eine Demo, ein Proof of Concept, das ist ein Merge-Request, der ist noch nicht gemerged. Das habe ich früher gemacht, so vor 5 Jahren oder sowas.
Damals
und habe gemerkt, manchmal ist es halt so die Reaktion, ja, so voll cool und ich habe Feedback-Ideen und dann kommt ganz viel, das ist noch nicht die richtige Linkfarbe. Und ich so,
ja. Schriftgröße, so, ja, genau, oh ja.
Das sind auch gute Hinweise, weil vielleicht war es ja sogar ein Ausversehen, aber es ist halt immer so ein kleiner Stich und ich so, ich will aber schreiben, ich weiß doch. Aber ja, deswegen, ich glaube, das wird komplett verziehen, wenn das jetzt die Roadmap, die offizielle, nicht so eingehalten wird, wie erst versprochen oder wie auch immer.
Ich glaube, der wichtige Punkt, den du da gesagt hast, sind Abhängigkeiten. Und Daniel hat auch schon gemeint, er ist ja Head of Framework bei Nuxt und auch guter Freund. Der Punkt, dass wir gesagt haben, wir machen uns abhängig von wann auch immer Nitro 3 rauskommt, ist, war auch so ein bisschen ein Fehler. Das, also nicht Blame auf irgendwie Nitro oder Puya oder irgendwen, sondern einfach zu sagen, wir machen uns auch nicht davon abhängig, wenn Vite rauskommt. So Vite 7 ist draußen, Leute können Vite 7 mit Nuxt schon nutzen, das ist eigentlich alles kein Problem. Die Idee wäre halt zu sagen, okay, entweder released man dann eine Major-Version, keine Ahnung, ein paar Monate später, aber in einem normalen Zyklus und upgradet dann. Man hat vielleicht schon eine Flag, dass man sagt, okay, wir bauen schon mal Code ein, wenn die Flag drin ist, ne, das Feature-Flag, Experimental, was auch immer, könnt ihr Nitro Version 3 nutzen oder ähnliches, aber dass man nicht sagt, wir koppeln unser Release-Datum, das Release-Datum von der Major-Dependency. Das ist, glaube ich, das größte Problem mit und das werden wir halt auch nicht nochmal machen. Dazu zählen alle Major-Dependencies. Also wie gesagt, in Vite, in Nitro, ein View genauso. Deswegen ist da die Idee, weil man kann halt in einem Meta-Framework ganz viel noch machen und sagen, ich baue hier noch einen Kompatibilitätslayer. Wenn das ein Breaking Changes für mich als direkter Nutzer des Pakets ist, muss es ja nicht für den Endnutzer des Frameworks sein. Also da ganz, ganz viele Möglichkeiten, die wir uns angucken. Nur eben diese Probleme mit, wir möchten da trotzdem jährlich releasen und wir möchten so wenig Abhängigkeiten wie möglich. Das sollte damit gelöst sein.
Gut, ich wäre durch mit meinem, ich glaube, ich spreche für Stefan mit, wir sind durch mit unserem Fragenkatalog.
Also ich bin happy. Ich habe alles erfahren, was ich erfahren wird.
Stefan ist happy.
Super.
Aber Alex, bist du happy oder liegt dir noch was auf der Seele, was du uns erzählen möchtest?
Wir könnten bestimmt noch mal eine Stunde reden, aber also ansonsten, ich glaube, wir haben die meisten Tools besprochen. Eine Sache, die wir nicht groß besprochen haben, ist TS-Down. Das ist aber auch recht TLDR-mäßig, einfach nur ein Builder für Libraries, basierend auf Rolldown. Also einfach nur optimiert dafür und noch ein paar Sachen integriert, wie zum Beispiel Publint, also zu gucken, dass die Settings im Published alle richtig eingestellt sind, dass die Typen stimmen mit all the types wrong, etc. Dass man nutzen kann statt TS-Up. Das war so der Way to go, um irgendwelche Sachen zu bundeln früher, basierend auf ES-Build. Ist mittlerweile nicht mehr aktiv maintained und der Ersteller nutzt mittlerweile auch TS-Down, was ganz lustig ist. Das steht halt nur nicht publik irgendwo, das ist halt irgendwo mal ein Tweet. Deswegen hatte ich auch mal ein PR eingesendet, zu sagen, hier, möchtest du das vielleicht irgendwo deklarieren, dass das nur noch im Maintenance-Mode ist, was ja auch vollkommen okay ist. Es ist halt so, it's done. Und ja, TS-Down halt mit Rolldown das Ganze für Libraries. Da ist natürlich die Idee ESM first, standardmäßig gibt es nur ESM aus, aber man kann auch Dual-Publishing machen mit ECMAScript-Modules und CJS. Oder auch nur CJS, wenn man möchte. Und der Rest ist recht ähnlich. Wie gesagt, nur deutlich schneller. Und das Schöne ist, die TypeScript-Declarations durch den OXC-Transformer gehen ja halt auch recht zügig durch. Heißt, wenn man dieses Isolated Declarations enabled hat, überall die Typen, also die Return-Typen von Funktionen mit reingeschrieben hat, bei Libraries ist das mittlerweile gang und gäbe, bei größeren geht das alles recht fix. Oder eben mit TSGO kann man sogar auch nutzen damit. Das, glaube ich, ist das Einzige, was man noch mit erwähnen kann, was recht cool ist. Und das wird dann später der Library-Mode, sozusagen das Fundament für den Library-Mode für Vite 8 sozusagen, also für die Rustified Vite-Version. Aktuell aber eben einfach als Standalone. Aber ansonsten hätte ich, glaube ich, nichts weiter.
Alles klar. Dann machen wir den Deckel drauf. Lieber Stefan, liebe Grüße nach Österreich. Vielen Dank fürs Dabeisein. Lieber Alex, dir vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du vorbeigekommen bist und für all dein Wissen. Ich habe ja nebenbei auch versucht, ein bisschen die Notizen beziehungsweise die Notizen waren schon da, aber ein bisschen Links noch mit rauszusuchen, nachdem hier plötzlich Prettier, ESLint, TS Up, TS Down, alle Begriffe, die wir heute mal genannt haben. Ich versuche sie weiterhin zusammenzusammeln und irgendwie strukturiert auf unsere Shownotes reinzubekommen. Nächste Woche geht es dann bei uns weiter mit der Katharina Hoffmann und einem ganz anderen Thema, nämlich Security Awareness ohne die Moralkeule. Wie spannend. Man die Menschen wirklich erreicht. Ja, ja, ich freue mich auch immer, wenn es so ein bisschen wieder, wenn wir immer so ein bisschen in Kontext switchen. Und ansonsten, wir freuen uns wie immer über Sternchen und Upvotes bei allen möglichen sozialen Netzwerken. Und jetzt nochmal vielen Dank an euch beide und bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Sehr gerne.
Ciao. Ciao.